uns Platz nehmen. Jesus ist das Lamm, das auf dem Thron sitzt und regiert. Mein Thema heute Abend ist Lebe in Harmonie mit Gott. Und eigentlich, wenn du mit Gott übereinstimmst, dann brauchst du nicht mehr weiter zuhören, kannst jetzt nach Hause gehen. Ja? Lebe mit Gott in Harmonie, im Einklang. Sei mit Gott einverstanden und bete das Vaterunser richtig, dein Wille geschehe. Wenn du mit Gottes Willen einverstanden bist für dein Leben, lass uns heimgehen, lass uns Schluss machen. Den ganzen Monat, ich werde den ganzen Monat über die Harmonie predigen, Harmonie mit Gott, Harmonie mit sich selbst, Harmonie mit seinen Brüdern und Schwestern und Harmonie in der Familie Gottes. Das wird das große Thema sein, lebe in Harmonie. Harmonie ist einfach einverstanden sein, eins sein, Übereinstimmung, Einheit. Die Einheit im Geiste, das ist A und O, wenn das alles stimmt in unserem Leben, wenn wir eins sind miteinander. Jesus sagt sogar einmal, wo zwei oder drei eins werden, was sie bitten, das wird ihnen gegeben werden. Eins sein mit seiner Seele, eins sein mit seinem Geist, eins sein mit seinem Körper. Wenn wir das sind, schon allein da beginnen die Wunder. Da kannst du bitten, was du willst, es wird passieren, es wird geschehen. Lebe in Harmonie mit Gott, wird mein Thema sein. Den Monat September, bis Billy kommt, dann und geht es um die Heilung. Was nützt es, wenn du mit dir selber nicht einverstanden bist? Dann nützt die ganze Beterei nicht, die ganze Händeauflegung nicht, mit Öl überschüttet werden oder sonst noch was. Das funktioniert nicht. Weißt du, wir müssen erstmal mit uns selbst eins werden, mit Gott eins sein, mit unserem Umfeld eins sein. In der Bibel steht es, wenn du ein Opfer bringst oder Opfer bringen möchtest und du merkst, da ist irgendjemand nicht einverstanden oder irgendwas ist faul gelaufen in deinem Leben, dann bring die Sache zuerst in Ordnung und dann komm und opfere deine Gabe und dann bist du bei Gott angenehm. Also dieser Einklang, Harmonie ist so groß mir in diesen Tagen, wo ich so mich mit der Bibel, mit dem Wort Gottes beschäftigt habe, ist wichtig geworden. Am Morgen, am Samstag predige ich über die Emotionen. Vermeide negative Emotionen, negative Gefühle, negative Ahnungen, negative Gedanken. Vermeide das. Es ist so wichtig, denn das ist vom Feind. Das kommt nicht von Gott. Und am Sonntag werde ich zu einem anderen Thema sprechen. Vergib, vergiss und geh weiter. Lass es stehen. Schließ ab das Alte. Häng nicht an dem Alten, sondern leb in Harmonie. Sei eins mit Gott und vergiss es, was vergangen ist. Fang ein neues Leben an, geh in eine neue Richtung, auf neue Ziele. Weitermachen, nicht stehen bleiben. Stillstand ist tot. Kannst dich gleich begraben lassen, wenn du stillstehst, wenn du nicht mehr atmest, wenn deine Seele nicht mehr funktioniert. Stillstand. Und dann kommen wir Mittwoch, so Gott will, und wir leben. Wird das Thema sein, ein sehr komisches Thema, aber lass komische Themen gerne, bring gerne zur Sprache. Verlass deinen Friedhof. Verlass deinen Friedhof. Weißt du, dass wir ständig da mit dem Friedhof, mit dem Tod uns beschäftigen. Wir sollen uns mit dem Leben beschäftigen. Du lebst und wir sollten nach dem Leben trachten und das Leben gestalten. Verlass deinen Friedhof, lass dich nicht beerdigen, lass dich nicht begraben, lass dich nicht, was weiß ich, auslöschen. Und in der Bibel heißt es einmal im Alten Testament, bau nicht deine Hütte im Tal oder dein Zelt. Bau nicht im Tal. Wenn du durch Tal müssen wir durchziehen und wohl ich wanderte im finstern Tal, fürchte ich kein Unglück, sagt uns der Psalmist, aber bau nicht deine Hütte im Tal. Deshalb verlass deinen Friedhof. Wird ein Thema sein, ein gutes Thema. Ich denke, das sind alles lauter gute Themen, praktische Themen, seelsorgerliche Themen, die wirklich ja, Menschen geholfen haben und immer noch helfen, wenn sie das hören. Wort Gottes befreit, Wort Gottes erlöst die Menschen. Wort Gottes bringt uns Boden unter die Füße. Wir hängen da nicht irgendwie in der Luft. Jetzt das Thema und wie gesagt, dieser Gedanke, Grundgedanke, lebe in Harmonie mit Gott. Vater, ich danke dir, dass du uns in diesen Tagen lehren wirst, einfach in Harmonie mit dir zu leben. Eins sein mit dem Vater, dem Sohn und dem Heiligen Geist und mit der Gemeinschaft der Heiligen, Herr Jesus, mit den Erlösten, mit uns selbst, mit Seele, Geist und Leib. Herr, lehre uns die Einheit im Geist. Lehre uns die Einheit im Geist. Ich danke dir, dass dein Wort Wunder wirkt und dein Wort uns befreit von all diesen Verklemmungen, die uns stören, die uns blockieren, die uns behindern. Herr Jesus, ich preise dich. Amen. Der größte Teil der Krankheiten, unter denen wir leiden, haben wir uns selbst eingebrockt. In aller Liebe, ob du mich liebst oder nicht, die meisten Krankheiten sind hausgemacht. Die kommen von dir selbst verursacht. Und zwar durch Uneinigkeit in dir selbst. Entschuldigung, aber so ist das. Es kommt aus der Disharmonie, die in deinem Leben ist, durch die Zerrissenheit, durch die ganze Unordnung und die Spannungen, die du austrägst. Was glaubst du, das schlägt sich nieder bis in Zehenspitzen, die Spannungen, die sich da austragen, der Stress, dieser Unfriede und dann diese Ungeduld, wie lange noch, verstehst du, da wirst du auf die Folter gespannt. Wenn wir in Harmonie mit uns selbst wären, hätten wir Sieg und Frieden auf der ganzen Linie. Mit uns selbst, nicht mit den anderen. Lass die anderen jetzt nächstes Mal betrachten wie die anderen. Aber zuerst einmal mit dir selbst. Diese innere Rebellion, das ist das größte Problem. Der Mensch rebelliert gegen Gott, das ist die Sünde. Dass du nicht wahrhaben willst, was wahr ist. Nicht einverstanden bist mit dem, was, wie du geführt wirst, wie du geleitet wirst. Wir können nicht glücklich sein, wenn wir merken, mir fehlt was innerlich. Ich vermisse etwas. Ich habe etwas verloren. In der Bibel haben wir diese Bilder von Jesus. Der eine hat den Groschen verloren, der andere ein Schaf verloren, der andere sein Leben verloren und ist in die Fremde gegangen und kommt als Lump nach Hause. Jesus erzählt diese Geschichte und das nicht umsonst. Er zeigt uns dieses Wiederfinden des Glücks. Das ist die Freude. Und der Mensch kann nur existieren, wenn er Freude hat. Und zwar innere Freude. Nicht nur äußere Freude. Du kannst lachen und trotzdem sehr traurig sein. In Augsburg ist es passiert. Ein Clown ist in der Stadt. Und so weiter, aber die Geschichte geht so an, da geht jemand zum Arzt, oder der Mensch geht zum Arzt und sagt, oh, ich bräuchte etwas, ich habe Depressionen, ich leide unter Depressionen. Dann sagt der Psychologe, wissen Sie, in dieser Woche kommt hier in unserer Stadt ein Clown und er erzählt Märchen am laufenden Band, da werden Sie sich totlachen. Gehen Sie hin und horchen Sie ihm zu. Dann sagt er, ich bin der Clown. Und ich leide unter Depressionen, ich kann andere Leute erheitern, ich kann andere Leute glücklich machen und selbst bin ich ganz unten tief im Tal. Wir merken, dass uns was fehlt. Und dieser verlorene Sohn merkt es. Du, das ist nicht, was ich gesucht habe. Was ich vorgehabt von meinem Leben. Das vermisse ich. Mir fehlt die Freude. Oder die Frau, mein Groschen. Und was ist passiert? Die Frau hat auf ihren Groschen nicht aufgepasst. Und der Bauer, der die Schafe gehütet hat, hat auf den Schaf aufgepasst. Und das Schaf kann nichts dafür. Die verlorenen Gegenstände können nichts dafür, dass sie verloren gehen. Was kann der Groschen, wenn die Frau nicht aufpasst? Wo der Groschen hinrollt? Oder und durch welchen Spalt es durchfällt. Was kann das Schaf? Das Schaf sucht nur gute Weide. Hier ein Kleeblatt und dort noch Kleeblättchen und dort noch ein Kleeblättchen. Sucht einfach Glück und dann verläuft sie und plötzlich ist es weg von der Herde. Nur einfach, es wollte ernährt werden, die Nahrung. Oder der verlorene Sohn, der wollte sein Glück. Der suchte das Leben und fand den Schrein und Betrug. So, wie kannst du glücklich sein, wenn du Vater und Mutter verloren hast? Frau oder Mann oder deine Kinder? Wie kannst du da lachen und lustig sein, wenn du ein Waisenkind bist oder eine Witwe bist? Gott will, dass wir vollkommen glücklich sind, und zwar in uns selbst. Die Menschen verlierst du. Die Menschen gehen eines Tages von dir. Du kannst sie nicht halten. Manche Mutter hält sich an die Tochter oder an den Sohn und ja, die lässt nichts los. Und kein Wunder, dass der Sohn nicht heiratet und nicht, was weiß ich, sich nicht abnabelt. Der Mensch muss sich irgendwann abnabeln und das gehört zum Leben dazu. So, ein Waisenkind ohne Vater, ohne Versorgung, das ist ja, wo die Menschen hineinkommen, hineingeraten. Aber du kannst trotzdem auch als Waisenkind, als Witwer oder Witwe glücklich sein, wenn du Freude in dir hast. Die Freude am Herrn ist unsere Stärke. So viel alleinstehende Singles, die können glücklich sein. Die verstehen manchmal nicht, was, die denken, wenn ich verheiratet bin, wenn ich eine tolle Familie habe, das ist das wahre Glück. Nicht unbedingt. Glück fängt innen drin, im Herzen. Weißt du, in deiner Situation um dich herum, da solltest du Frieden haben. Mitten im Auge des Orkans solltest du Geborgenheit fühlen. Das ist Gottes Wille und Plan für dein Leben. Was wir in diesen Tagen und was ich heute Abend weitergeben möchte, ist einfach, wir können unabhängig sein von all diesen Gefühlen, diesen Eindrücken um uns herum. Wir können sagen, meine Stärke ist der Herr, meine Hilfe ist der Herr, mein Halt ist der Herr. Ich habe eine gute Beziehung zu Gott, egal was jetzt passiert. Ob 1.000 auf der Seite fallen und 10.000 auf der anderen Seite fallen. Ich weiß, du bist mein Herr und mit dir lebe ich das gute Leben. Die Beziehung zu Gott ist diese Harmonie, um das es geht. Wenn man im Einklang mit Gott ist, dann ist man überall sicher, geborgen. Wenn man nicht im Einklang ist, ist man überall verloren. Selbst wenn du Haufen Leute um dich hast, selbst in der Masse bist du einsam und verlassen. Selbst in der Masse, wenn du hier drin im Herzen dieses Glück nicht hast, dieses Glücksgefühl, diese Geborgenheit. Wenn man Probleme hat, ist man schnell erschüttert und müde und schnell erschöpft, schnell am Ende, schnell überfordert. Aber wenn du weißt, ich kann meine Lasten ablegen, abladen, meine Sorgen kann ich dem Herrn Jesus geben, ich habe ein Ventil, verstehst du? Dann kannst du weiterleben. Wenn der Mensch nicht abgeben kann, dann brennt er aus eines Tages. Dann ist er am Schluss, da kann er nicht mehr weiter, ist abgekämmt, ausgedorrt, ausgepowert, verbraucht. Und das wird alles, das ganze Leben wird zu einer Tortur. Du, von mir wird so viel verlangt, von so viel werde ich gefordert und was auch mag sein, ich bin wie erschlagen. Hast du so ein Gefühl gehabt? Wie erschlagen? Dich schlägt niemand, du schlägst dich selbst. Du bist dein Kerkermeister und dein Zuchtmeister und dein Peiniger. Du quälst dich. Das Leben ist eine Tortur. Was passiert, wenn wir einfach aus der Harmonie herauskommen, aus der Harmonie mit Gott? Also plötzlich sind wir unausgewogen, plötzlich sind wir extrem, plötzlich sind wir fanatisch, plötzlich sind wir ungehalten. Aber wenn du Harmonie mit Gott hast, bist du ausgeglichen. Weißt du, dann denkst du, ich wäre im Himmel, das geht. Obwohl alles gegen dich spricht. Du steuerst gegen die Wellen, gegen den Sturm. Der ganze Himmel, die ganze Hölle, die ganze Erde hat sich gegen dich verschworen. Du gehst trotzdem weiter, weil du innen drin Frieden hast. Dir geht es genauso wie dem Heiland im Boot. Die Stürme toben und er schläft. Warum? Weil der wusste, mein Vater ist mit mir. Mein Vater wird über mich wachen. Mein Vater wird nicht zulassen, dass ich verderbe. Der wusste, ich bin in Gott geborgen. Mein Vater und ich, wir sind eins. Das ist ein Geheimnis. Wenn du das entdeckst, in Harmonie mit Gott bist, dann schläfst du in deinem Boot. Selbst wenn Tsunamis kommen und Riesenwellen kommen, egal was für Wellen, du bist sicher. Ich weiß, ich bin in Gott geborgen. Ich komme durch mit Gottes Hilfe. Und dann steht Jesus auf und gebietet, weil er wusste, der Vater ist mit mir. Wenn die Harmonie da ist, dann ist man glücklich, unbeschwert, hat man Schwung und Elan und wird man gar nicht müde. Dann könntest du Fenster putzen, Bäume ausreißen, dann könntest du alles machen, verstehst du? Und du bräuchtest gar keinen Schlaf, nämlich du bist ausgeglichen. Wenn du Momente des Glücks erlebst, irgendwo, dann hast du Harmonie in dir und du bist Tatendrang, schöpferisch, kreativ, erfinderisch. Das ist das Geheimnis, in Harmonie mit Gott, mit dir selbst und mit Menschen zu sein. Wir müssen nur Harmonie oder Einklang mit Gott haben und da hineinkommen und schon werden wir, ja, wie gemacht. Und erleben wunderbare Zeiten, gute Zeiten, glückliche Zeiten. Unser Körper, auch wenn es noch so kompliziert ist, unser Körper kann leben, lebt auf, wir atmen auf. Weißt du, wie lange du leben solltest? 120 Jahre, das ist das biblische Alter. 120 Jahre. Gott hat unser Leben festgelegt auf 120 Erdumläufe um die Sonne. 120 in 1. Mose 6, Vers 3. Also wenn du dein richtiges Alter bestimmen möchtest, fang an, richtig zu leben in Harmonie mit Gott. Und die Menschen, die in Harmonie mit Gott lebten, die werden nicht älter wie 120, aber die werden 120. Verstehst du? Die werden alt. Die werden alt. Hier 1. Mose 6, Vers 3. Und da sprach der Herr, mein Geist soll bei den Menschen nicht ewig sein und sie ewig strafen, dass sie sind Fleisch, sondern sie sollen, ja, ihr ganzes Alter, Lebensalter soll 120 Jahre betragen. Und Gott gab uns einen Körper, der 120 Jahre funktioniert. Und deshalb in Harmonie mit Gott leben, damit unser Körper 120 Jahre funktioniert. Das will ich einfach weitergeben. Und wir funktionieren nicht 120, nur bei ganz, ganz wenigen. Und meistens bei Urmenschen, die im Dschungel leben, verstehst du, die noch natürlich leben, die nicht die Technik um sich haben. Diese Menschen werden unter Umständen alt, die irgendwo von Gebirge kommen. Aber wir sind so voll mit Gift und mit Tabletten und mit Technik und so leichtes Leben, verstehst du, das leichte Leben ist nicht das gesündeste Leben, so alles so bedient, verstehst du, alles automatisch. Nein, die Leute, die schwer arbeiten, die werden alt. Warum? Die sehen ihr Tagwerk, die sind glücklich, jetzt haben wir das Feld umgepflügt, jetzt haben wir ja wieder Haufen Schafe wieder bekommen, so als Hirte. Die werden alt und grau. Warum? Weil sie mit der Natur zusammenleben. Und der Mensch lebt nicht mehr mit der Natur. Deshalb hat Gott begrenzt auf 120. Vorher sind sie 960 geworden. Alt, verstehst du, weil sie von Gott her begnadigt waren. Aber musst du dir vorstellen, schon 80 ist schon zu viel. Heutzutage. Da siehst du deine Urenkel und Urenkel. Denk an diesen Methusalem. Nicht Matute, sondern Methusalem. Verstehst du, der ist über 900 Jahre alt geworden. Der hat noch den Henoch gekannt und wahrscheinlich hat er auch den Noah noch gekannt. Mit 960 Jahren. Den Noah noch gekannt. So, aber Gott hat es begrenzt. Er hat gesagt, ich gebe dir einen Körper, mit dem du jetzt leben darfst. Und dein Körper habe ich dir nicht gegeben, dass du es im Altersheim, im Krankenhaus oder sonst wo verbringst, an den Schläuchen angeschlossen. Das ist nicht das Leben, das ich dir gegeben habe. Das ist nicht das Leben. Das ist ein Dahinvegetieren. Das ist nicht Leben, Leute. In aller Liebe. Auch wenn die Ärzte gute Menschen sind und versuchen, uns am Leben zu erhalten. Ich habe in Heilbronn eine Frau gehabt, verstehst, die haben das Herz künstlich am Leben gehabt, aber die wollte sterben. Die sagen, warum lassen die Leute mich nicht sterben? Meine Zeit ist abgelaufen. Aber nein, das Herz wird gesund gehalten und das pumpt noch immer. Und die Ärzte verdienen natürlich, die Ärzte verdienen an unserer Krankheit, nicht an unserer Gesundheit. So, Gott hat einfach gewollt, dass du einen Körper so lange behältst, wie es nötig ist auf dieser Erde. Die Frage ist nun, was tun wir mit unserem Körper? In Harmonie mit Gott leben, das ist mein Thema. Was tun wir mit unserem Körper? Was machen wir damit? Wie gehen wir damit um? Das ist genauso wie, als wenn du jetzt ein Auto kaufst. Verstehst du, bekommst dann ein Auto und mit diesem Auto musst du 120 Jahre fahren. Auf Gedeih und Verderb. Immer wieder reparieren, immer wieder zum TÜV, immer wieder neu bereifen. Da musst du so viel neu und am Schluss hast du wahrscheinlich wieder ein ganz neues Auto. Nur der Motor ist noch dasselbe. Weißt? Und Gott hat genauso unser Körper, und so betrachte ich den Körper in aller Liebe. Mein Körper ist wie ein Auto, wie eine Maschine. Die muss laufen. Und so lang, wie Gott mir Gnade schenkt, muss es laufen, muss funktionieren. Unser Körper, und das ist noch ein paar Gedanken über den Körper. Unser Körper wird von Elektrizität gesteuert. Elektrizität ist so wichtig. Du sagst, ja, ich habe keine Batterien. Doch, mit Elektrizität, diese Chemie, die ganzen Hormone, das hat alles mit Elektrizität zu tun. Und so weiter, menschliche Knochen. Verstehst du? Schau mal, schneid mal so Knochen durch. Da siehst du Stränge, als wenn sie Kabel neu verkabelt sind. Oder ja, Steigleitung, deine ganze Rückgrat ist so eine Art Steigleitung. Und da gehen die Ströme von Scheitel bis zur Sohle. Das ist Energie. Und dieses ganze elektrische Leitungssystem ist so wichtig. Alles auf dieser Welt existiert über Elektrik. Verstehst du? Ohne Elektrik funktioniert kein Lebewesen. Und das ist das Leben. Forschungen haben bewiesen, dass in einem Knochen die Elektrizität hin und her fließt. Und ich denke drüber nach. Ich stelle ein paar Gedanken hier in den Raum. In Harmonie leben. Und deine Knochen können stark und gesund sein, wenn die Energie Gottes rauf und runter in deinem Leben fließt. Und funktioniert nicht nur dein Blut, sondern in dein Knochenmark. Da ist das Leben. Stell dir vor, Gott nimmt etwas Staub und Erde oder Lehm oder was es auch ist und dann gestaltet er in jedem Knochen so einen kleinen Mikrochip, verstehst, was dich steuert, was dich lenkt. Und diese Mikrochips, was wir heute haben, das ist nur Klacks in dem, was unser Körper ist. Unser Körper ist eine Maschine seinesgleichen. Jeder Knochen ist eine technisch um ein Vielfaches ausgereift als der beste Computerchip, was wir haben und kennen. Und die Bibel sagt, wenn die Knochen verdörren, dann geht es mit den Menschen bergab, wenn die Knochen verdörren. Lebe in Harmonie mit Gott, dass deine Knochen nicht verdörren, was es auch immer heißt. Weißt du, das ist das Generalthema. Lebe in Harmonie, dass der Strom Gottes durch deinen Körper fließt, der Strom Gottes. Denk drüber nach. Dass du ein glückliches, harmonisches Leben hast, dass es keine Blockaden gibt und dass es keinen Wackelkontakt in deinem Leben gibt. In vielen menschlichen Leben gibt es Wackelkontakt. Da sind sie mal so happy, so glücklich und dann wieder zu Tode betrübt. Das ist Wackelkontakt. Im Psalm 90, da heißt, ist ein Psalm von Moses, da heißt es, das Leben wird 70 und dann, wenn es noch hochkommt, dann war es Mühe und Arbeit, das Leben wird 70, obwohl Gott das Leben für 120 festgelegt hat. Und Moses, der schreibt, das Leben wird 70, lies es. Moses selbst ist 120 geworden und er ist so stark geworden, dass er sogar von bis nach dann sehen konnte, nach Beersheba, also er konnte das ganze Land Israel überblicken, seine Augen waren genauso stark, wie er ganz am Anfang, 120 war, aber er schreibt, das Leben wird 70 oder 80 und dann war es Mühe und Arbeit. Denk darüber nach, was das bedeutet. Leb in Harmonie mit Gott. Dieser Psalm, das wurde vor 5000 Jahren geschrieben, ist sehr alt. Mose sagt weiter, und warum sagt er hier, 70 oder 80, weil so Leute so ihr Leben so verplempern, verleben, nicht richtig leben. Aber hier, lies mal, was er sagt. Herr, du bist unsere Zuflucht, von Geschlecht zu Geschlecht. Wenn Gott deine Zuflucht ist, dann wirst du 120. Aber bei den meisten ist es nicht der Fall. Die meisten sind Götzendiener und beten Götzen an und materialistische Dinge, tanzen um das goldene Kalb. Aus dieser Situation hat er geschrieben, das Leben wird 70 oder 80, das rafft einen dahin. Und die Israeliten sind 40 Jahre weggerafft worden. Verstehst du, die mussten sterben, die ganze Generation musste sterben von 40 Jahren und darunter in der Wüste. Nur die neue Generation konnte das gelobte Land erreichen. Herr, du bist unsere Zuflucht von Geschlecht zu Geschlecht. Ehe die Berge wurden und die Erde und die Welt geschaffen worden ist, bist du Gott von Ewigkeit zu Ewigkeit. Wer diesen mächtigen, ewigen Gott anbetet, der fängt an zu leben. Du wandelst den sterblichen Staub und sprichst zu ihm, kehrt zurück, du ihr Menschenkinder. Kehrt zurück, ihr Menschenkinder. Also du verwandelst diesen 70 oder 80 Jahre, diesen Staub, diesen Menschen, der verderblich und sterblich ist, der lebt wieder auf. Hier, denn 1000 Jahre sind vor dir wie der gestrige Tag und der vergangene. Und es ist nur wie eine Nachtwache. Du lässt sie dahinfahren wie einen Strom. Sie sind wie ein Schlaf am Morgen, wie das Gras, das aufsprießt und am Morgen wieder blüht und grünt und am Abend verwelkt ist. Das ist der Mensch und verdorrt. Und dann, denn wir werden aufgeschrieben durch deinen Zorn und schnell dahingerafft durch deinen Grimm. Das ist nämlich, warum viele Menschen nicht einmal 30 werden. Warum viele sogar in der Jugend sterben. Warum sie gar nicht alt werden, ist, weil sie dahingerafft werden durch den Zorn Gottes. In aller Liebe. Gott will, dass wir lange leben und gut leben und gesund leben und fröhlich leben und was vom Leben haben. Du hast unsere Missetat vor dir hingestellt, unsere verborgenen Sünden ans Licht deines, im Licht deines Angesichtes. Denn alle unsere Tage, die wir durchwandeln, sie sind durchwirkt durch Zorn und unsere Jahre haben wir zugebracht im Geschwätz. Das ist nämlich das Geheimnis. Viele Leute bringen ihr Leben nur als ein Geschwätz zu. Da reden sie bla 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 bla. Ihr Leben ist ein Geschwätz. Was sie geredet haben, ist gar nichts. Und das, was der Mensch redet und sagt, das ist sein Saatgut. Das, was wir sagen, mit unseren Worten werden wir verdammt, mit unseren Worten werden wir selig gesprochen. Und wir bringen das Leben wie ein Geschwätz. Deshalb ist es schon Gnade, wenn du 70 wirst. Ist es schon Gnade. Unser Leben bringen wir wie ein Geschwätz wie ein Geschwätz zu. Unser Leben wird 70 und wenn es hochkommt, sind es 80 Jahre. Und worauf man stolz oder ist oder so weiter, das war nur Mühsal und Nichtigkeit. Wir sind hier auf dieser Erde, um Schätze zu sammeln. Wir fahren so schnell dahin, als flügen wir davon. Wer erkennt aber die Stärke deines Zorns, deinen Grimm und so weiter und dich fürchtet, der beginnt ernsthaft zu leben. Heißt es, lehre uns zu bedenken, Herr, dass wir sterblich sind. Steht weiter in diesem Psalm. Also der fängt an sinnvoll zu leben. Der setzt sein Leben auf ewige Werte. Dass du anfängst nachzudenken, Herr, das alles vergeht, ist alles so vergänglich. Und wenn du anfängst, für die Unvergänglichkeit zu leben, wirst du 120. Das tun wir aber nicht. Wir leben alles so für das Sichtbare, für die Materie, für das um uns herum. Moses sagt nur einfach, das ist eine Beobachtung, wenn ein Mensch 70 Jahre alt wird, dann ist es schon sehr viel. Das ist Gnade. Weißt du, das ist der Ist-Zustand unter der Sünde. So sieht das Leben unter der Sünde aus. Aber er selbst, er lebt ein ganz anderes Leben. Obwohl er reicher sein könnte, mit 40 geht ihm ein Licht auf. Das ist nicht alles, hier auf dem Thron der Pharaonen zu sitzen. Lieber gehe ich in der Wüste und hüte die Schafe oder sterbe oder was weiß ich. Der geht in die Wüste und dort in der Wüste begegnet er Gott nach 40 Jahren. Da beginnt das zweite Leben. 40 ist so eine Lebensphase. Wenn jemand 40 ist, dann ist ein Lebensabschnitt vorbei. Und jetzt beginnt ein neuer Abschnitt. 40 Jahre hütet er die Schafe seines Schwiegervaters. Eine blöde Arbeit, primitive Arbeit, würden wir sagen. Also die Ägypter haben ja sowieso die Hirten verachtet. Die stinken und kommen aus dem Stall. Und Moses lebt lieber ein verachtetes Leben, aber er lebt wenigstens glücklich. Er will nicht in diesem Glanz und Reichtum und alles parfümiert und alles gecremt und alles geölt, wie die Pharaonen waren, verstehst du? Nein, lieber ein primitives Leben, aber glückliches Leben. Und die dritte Phase seines Lebens, die nächsten 40 Jahre, die sind im Dienst für Gott. Der lebt für Gott, der lebt für das Volk Gottes, für Israel, für die Gemeinde, für die Sache Gottes. Und er wird 120 Jahre alt, drei Abschnitte. Er sagt einfach, dass Gott hier die Zeit festgesetzt hat. Und er selbst wird 120. Die Bibel sagt, dass er bei seinem Tod in voller Kraft war, volle Augenlicht hatte. Und er war nicht verkrüppelt oder kränklich. Er konnte das Volk Gottes führen. Er war 120. Auch die anderen, die Josua und Kaleb. Ich denke, dass Kaleb, als er vor Josua steht, ich bin 80 Jahre und ich bin noch genauso stark wie damals in Kadesh Barnea. mit 40. Verstehst du, 40 Jahre sind inzwischen vergangen. Derselbe, weißt du, das sind Männer, die mit Gott lebten, die leben mit Gott, als Frau, als Mann. Du lebst ein gesegnetes Leben. Man hat gesehen, wenn man den Willen Gottes tut, und wird man dahin kommen, wo Gott einen haben will, dass du mit deinem Auto 120 Jahre fährst. Heutzutage kannst du nicht mal 10 Jahre fahren, verstehst du, weil die so gebaut ist, dass sie es gleich zerbrechen. Alles voll Plastik. Aber diese alten Autos, dein Körper, verstehst du, hält 120 Jahre durch. Denk drüber nach. Mose hat etwas hier erkannt. Wenn Gott uns nicht glücklich macht, dann ist unser Leben nur ein Geknarre. Dann ist unser Leben nur Lärm, da geht es unvermeidlich bergab. Wenn Gott nicht in unserem Leben ist, wenn wir weiter im Psalm lesen, Vers 13, Psalm 90, Vers 13, da heißt es, kehrt wieder, o Herr, kehr wieder, o Herr. Wie lange verziehst du deine Mühe, Mitleid und so weiter mit deinen Knechten? Schau zu, sättig uns mit deiner Gnade. Sie wollen, damit wir jubeln können und fröhlich sein können unser Leben lang. Sättig uns mit glücklichen Stunden, gesegneten Stunden. Wenn du glückliche Stunden hast, lebst du länger. Ganz einfach. Glückliche Stunden. Erfreue uns noch so viele Tage, wie du uns beugtest, Herr. Du hast 40 Jahre gebeugt und 40 Jahre dich gequält, 40 Jahre dich geplagt. Und jetzt, Herr, gib mir noch 40 Jahre dazu, dass ich jetzt mich erfreue, 40 Jahre lang, dass ich juble, dass ich jauchze, dass ich singe, dass ich triumphiere. 40 Jahre, so viele Jahre, wie du dich gebeugt hast und gebeugt, gedemütigt hast und durch den Staub gegangen bist und dein Leben nichts gewesen ist. Herr, richte mich 40 Jahre wieder auf. Das ist, was der Psalmist hier betet. Erfreue uns so viele Tage. Es gibt Tage, da wir morgens wach werden, da sind wir schlaff. Weißt du, ja, aber das schaffst du nicht, diese ganzen Dämonen von der Nacht abzuschütteln, die dich gequält haben, die mit Albträumen und Horrorvisionen. Aber du musst diese Dämonen loswerden. Und in der Nacht, die Nacht ist zum Regenerieren des Körpers. Die Nacht ist, dass du wieder in Harmonie mit Gott kommst. Die Vögel zwitschern und die Sonne scheint. Halleluja. Weißt du, und die zwitschern, ohne dass du groß merkst, verstehst du? Die Sonne geht auf, die zwitschern. Und gerade dieses Zwitschern der Vögel, ich weiß nicht, ob du das beobachtet hast, aber seitdem ich zweimal dieses Jahr Vögel bei mir auf dem Balkon hatte und die gebrütet haben, und ja, dieses ganze Gezwitscher von diesen Amseln, weißt du, die fangen an zu pfeifen. Deine Seele wird glücklich, wenn du dieses Gepfiffe, dieses Gezwitschere von der Nachtigall und was von allen Tieren, Vögeln hörst, verstehst du was, kommst wieder in Harmonie. Die Natur ist in Harmonie und die Vögel zwitschern. Die sind noch gesund. Die sind noch gesund, weil ihre Seele noch gesund ist, ihr Geist. Und irgendwie ist an dieser Tag in Harmonie mit Gott. Wir fühlen uns gut, verstehst du, wenn wir morgens mit Gesang aufstehen und nicht, oh, verstehst du, von links nach rechts. Wir sollten morgens mit Triumph aufstehen, mit Jubeln und dann mit Halleluja. Wenn wir uns fühlen wie geschlagen, verstehst du, dann läuft nichts. Aber wenn wir, so wie die Vögel aufwachen, piep, 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 verstehst du, dann fühlen wir uns gut. Dann fühlen wir uns gut. Das ist alles ganz einfach. Weißt du, aber was macht der Teufel? Der Teufel ist so raffiniert. Wir haben hier eine Schwester in der Gemeinde, die sagt, ich weiß nicht, was ich machen muss. Meine Schwester ruft mich schon um 6 Uhr morgens an und dann schüttet sie das ganze Zeug aus und erzählt mir, was gelaufen ist und so weiter. Und das ist bei mir der Tag gelaufen, sagt mir die Schwester. Das ist der Tag gelaufen. Wenn du den ganzen Mist anhören musst, die sollen lieber abends anrufen, nicht morgens. Dann morgens sollte man fröhlich aufstehen. Was hast du in der Bibel gelesen? Was ist dir groß geworden? Was hast du erkannt? Und daher kommt die ganze depressive Stimmung. Wenn man negativ redet, fang an zu singen. Bei den meisten ist Singen verpufft. Verklungen, alles zerplatzt wie eine Seifenblase. Aber sing und du fühlst dich gleich wohl. Ich will dem Herrn singen. Singen ist eine Sache, mit meinem Willen hat es zu tun, nicht mit meinem Gefühl und nicht mit meiner Stimmung und nicht mit meiner Stimme. Singen hat mit dem Willen zu tun. Paulus sagt, ich will im Geist singen und ich will im Sinn singen. Weißt du, wenn du fröhlich bist, du bist gleich ein paar Kilo leichter. Entdecke es, verstehst du? Weißt du, die Harmonie ist es, was dir den Kummer, die Sorgen und die Probleme wegnimmt. Aber die anderen, wenn du so anrufst, wie bei dieser Schwester hier, da wirst du nur beladen und bedrückt. Da willst du gar nicht mehr aus dem Bett raussteigen. Die sagt, ich habe gar keine Lust mehr, das Telefon abzuheben. Nur das Negative anzuhören. Und wenn du, verstehst du, Vielleicht kriegst du nicht solche Anrufe, aber vielleicht bist du so ein Mensch, der jemand anders belastet. Du solltest deinen Kummer ganz woanders abladen, nicht bei anderen Leuten, sondern beim lieben Gott. In aller Liebe. Nicht andere bedrücken. Wenn wir, weißt du, nicht richtig leben, nicht Gott auf dem Altar legen, diesen ganzen Kummer, diesen ganzen Dreck, den Shit auf Deutsch gesagt, dann wird der ganze Tag verdorben sein und wir werden nur noch Probleme haben. Psalm 90, Vers weiter, Vers 15, lest mal diesen Psalm. Du solltest zu Hause den dreimal durchlesen, damit du richtig verstehst, was da drin steht. Da steht unheimlich viel. Erfreue uns so viele Tage, die du uns gebeugt hast, so viele Jahre, als wie wir das Unglück hatten. Sag mal, du hast 5 Jahre Unglück gehabt, dann bitte Gott um 5 Jahre Freude. Herr, so lange wie das Unglück, die Traurigkeit über mein Leben war, gib mir so viele Jahre Freude. Zeige deinen Knecht dein Werk, deine Herrlichkeit an ihren Kindern. Und die Freundlichkeit des Herrn, unseres Gottes, sei über uns. Und das Werk unserer Hände ordnet du für uns. Weißt du, dass Gott unsere Arbeit ordnet? Dass unser Händewerk geordnet wird. Nicht, dass wir durch die Luft fechten, sondern dass wir sinnvoll geplant für Gott leben oder von Gott geleitet leben. Wenn wir Probleme haben, dann gibt es immer 2 Quellen. Denkt darüber nach. Wir machen uns selbst eigene Probleme, sind hausgemacht. Und natürlich begegnen wir Menschen, die uns Probleme machen, das ist das andere. Und wir können diese Probleme dann in uns wirken lassen und wir fressen uns auf, diese Probleme. Andere Leute machen uns Probleme, wenn wir diese Probleme annehmen, entweder selbst Probleme machen oder dass andere uns Probleme machen. Weißt du, gibt für einen betrübten Geist keinen Raum. Wir singen in der Bibel, er gab uns Schönheit statt Asche. Trauerkleid hat uns weggenommen, verstehst du? Er gab uns Freudengewände. Wir sind eingekleidet durch die Erlösung Jesu Christi. Auch wenn uns dreckig geht, auch wenn wir Schwierigkeiten haben, wir haben einen anderen Geist, eine andere Gewänder. Wir sind alles Königskinder und wir tanzen vor dem Herrn. Die meisten unglücklichen Menschen wollen, dass die anderen auch unglücklich sind. Deshalb versuchen sie ihr Paket dir vor der Haustür abzuladen. Verstehst du? Die wollen, dass du unglücklich bist. Die fühlen sich unglücklich. Aber warum sollen die anderen lachen? Und die werden sogar aufsässig, wenn die hören, dass du lachst. Die sagen, was erlaubst du das in meiner Gegenwart, dich zu freuen? Weißt du, die wollen, dass sie sich besser fühlen wie die anderen. Verstehst du? Deshalb drücken sie deine Stimmung runter. Herr, ordne das, die Hände weg. Die Freude bringt Freude in unserem Leben. Freude ist eine absolute Notwendigkeit für unseren Körper. Das ist dieser elektrische Strom, der durch unser Leben fließt. Freude, die Freude am Herrn. Der Teufel will uns, dass wir die Freude verlieren, dass wir die Freude aufgeben. Ja, die Freude am Herrn. Und wenn du nicht glücklich, nicht fröhlich bist, weißt du, was du kriegst? Geschwüre, Tumore, Krebse, Pickelchen, was auch immer ist. Der Teufel will dich ruinieren. Und das kriegst du nicht gleich, wenn du jetzt gerade ein bisschen bedrückt und traurig bist, nach 20 Jahren. Die meisten Krankheiten, tiefe, schwere Krankheiten, die uns treffen, kommen erst nach 20 Jahren. 21 Jahre vielleicht. In aller Liebe. Weißt du, Krebs muss aufgebaut werden, bis er ausbricht, bis er uns aufzehrt und im Körper streut. Und dann merken wir es zu spät. Und der Teufel versucht, Krankheiten in uns zu entwickeln. Vor 10 Jahren, vor 15 Jahren, vor 20 Jahren. Das ist, wer Probleme in unserem Leben sieht. Habe ich nicht guten Samen ausgestreut, sagt der Bauer. Wie kommt das Unkraut? Während der Bauer schlief, hat der Feind das Unkraut gesät. Durch böse Worte, durch Verletzungen, durch was auch immer ist. Unser Körper ist stark genug. Wir können eine ganze Menge einstecken, verkraften, verarbeiten. Es macht uns nichts aus in aller Liebe. Aber wenn wir nicht eins harmonisch sind, wenn Seele, Geist und Leib und Körper nicht zusammenhalten, dann klappen wir zusammen. Irgendwann kriegen wir dann die Quittung. Irgendwann werden wir verunsichert. Und plötzlich merken wir, da wächst ein Tumor. Oder kippst um, kriegst Herzinfarkt. Oder was sonst noch. Selbst wenn man kerngesund ist. Also oft, ich habe Beerdigung gehalten bei Leuten, der war nie krank, hat nie Probleme gehabt. Und dann plötzlich zusammengebrochen, tot war er auf der Stelle. Und sowas passiert. Weißt du, obwohl man ein blühendes Leben hatte, war gesund und stark, aber irgendwo in der Arterie kommt da ein Klumpen und man kriegt einen Gehirnschlag oder was auch immer. Oder man wird innerlich aufgefressen, man hat etwas nicht verdaut Und es fängt damit an, wenn man etwas nicht verdaut. Wenn man etwas nicht verdaut, unsere Gesundheit, es kommt von Gott. Und deshalb, wir müssen mit Gott zusammenarbeiten. Wenn du Probleme hast, wir haben alle Probleme, wir sind eine problembeladene Welt, die Welt ist menschenfeindlich und wir müssen lernen, in dieser Welt, in der wir leben, mit unseren Problemen umzugehen. Psalm 91 weiter, Psalm 90 habe ich gelesen, jetzt geht Psalm 91, Vers 1. Wer unter dem Schirm des Höchsten sitzt, unter dem Schutz des Höchsten ist, unter dem Schatten des Allmächtigen, der spricht zu zum Herrn, meine Zuflucht, meine Burg und mein Gott, du bist es, auf den ich traue. Wohl dem, der unter dem Schirm des Höchsten sitzt. Wisst ihr, das ist unser Schutz in dieser unsicheren Welt. Das Geheimnis hier ist Harmonie und Friede. Wohl dem, der dort aushält, unter dem Schutz des Höchsten. Der mit Gott eins ist, der mit Gott Frieden hat, Frieden gemacht hat. Harmonie entsteht, wenn wir jeglichen Stress zurückweisen, da entsteht Harmonie. Einfach Stress zurückweisen. Die Schafe, die treibt man nicht. Schafe lassen sich nicht treiben. Und Gott erlaubt uns, dass wir Stress bekommen, um zu sehen, lässt du dich treiben oder bleibst du ruhig, bleibst du gelassen. Als ich mal in den Bergen Urlaub gemacht habe, kam ich zufällig in einem Schafstall vorbei und die Schafe kamen und wir mussten im Schafstall übernachten und der Hirte war auch dabei in diesem Schafstall und dann sagte er uns etwas, was ich nie gewusst habe. Weißt du, ich werde gesund, wenn ich im Schafstall schlafe. Die Schafe strahlen eine Ruhe aus, was uns Menschen hier unten verloren gegangen ist. Die Schafe strahlen eine Ruhe aus. Weißt du, Schafe treibt man nicht. Schafe, die sind gemütlich, deshalb gehen sie auch manchmal verloren. Ja, weil sie einfach zu gemütlich sind. Aber was soll's? Aber sie stehen nicht unter Druck. Und es hängt von uns auch, wie wir auf Druck reagieren. Lassen wir uns treiben? Schnell, schnell, schnell. Oder können wir auch stilles sein? Weißt du, in meiner Bibel heißt es, der Herr ist mein Hirte und ich fürchte kein Unglück, denn du bist bei mir und dein Stab und Stecken tröst mich. Weißt du, selbst wenn ihr den Stab Gottes seht, verstehst du, ich habe keine Angst vor dem Stab Gottes. Das ist das Stecken, verstehst du? Schneller, schneller, schneller. Das ist es, der Zeitgeist. Das ist, was uns hetzt und so weiter. Ich bleibe ruhig. Ach, lieber Gott, dein Stecken, das berührt mich gar nicht groß. Ich weiß, was es tut, so ein Petscher. Verstehst du? Aber das macht mich nicht krank. Dein Stab und Stecken trösten mich, dass du mich wieder zurückholst, dass du mal sagst, langsam, hetz nicht so, komm zurück, komm runter. Wenn Gott unser Vater ist und wir kennen unseren Vater, können wir gelassen und getrost sein. Gott ist ein zorniger Gott, ein eifersüchtiger Gott, ein verzehrend Feuer. Ich kann dir die schrecklichsten Dinge über Gott sagen, da erschreckst du, da sagst du, ich möchte gar nicht mehr zu ihm hin. Aber das ist nicht das, was uns erschreckt. Er ist mein Vater, der ist zu den Gottlosen, hart und streng, aber zu mir. Ja, welchen Sohn er liebt, den straft und züchtigt, der steht in der Bibel. Und da habe ich nicht Angst vor diesem Stecken, vor diesen Prüfungen, vor der Krankheit. Krankheit ist eine Sprache des Körpers, mehr nicht. Ein Alarmzeichen in mir. Wir müssen uns nicht aufregen, die Nerven verlieren oder emotionell gleich ausflippen. Stattdessen, ich darf mit Gott reden, ich darf beten. Psalm 91, Vers 3 weiter lese ich hier. Ja, er wird dich erretten von der Schlinge des Vogelstellers. Und er wird von der verderblichen Pest dich erlösen. Er wird dich mit seinen Fittichen decken. Unter seinen Flügeln wirst du dich bergen. Seine Treue ist Schirm und Schild. Du brauchst dich nicht zu fürchten vor dem Schrecken der Nacht. Oh, hoffentlich bald morgen. Du musst dich nicht fürchten vor den Pfeilen, die bei Tage fliegen. Die ganze Verletzung und der ganze Stress. Du musst dich nicht fürchten vor der Pestilenz, die im Finstern schleicht. Du musst dich nicht fürchten vor der Seuche, die am Mittag die Leute verdirbt. Weißt du, hier steht's, du musst dich nicht fürchten. Du musst dich nicht fürchten. Wenn du in Jesus Christus bist, du bist bedeckt. Du bist in den Fittichen Gottes. Du musst dich nicht fürchten. Was kann mir passieren? Weißt du, seine Gedanken sind Gedanken des Friedens mit mir und nicht des Leides. Weißt du, in der Liebe ist keine Furcht. Wenn ich ein Liebling Gottes bin, wenn Gott mich liebt, wenn er mich angenommen hat, wenn er mich adoptiert hat, dann muss ich mich nicht fürchten. Pass auf, mein Lieber. Ja, der kann reden, verstehst du? Du weißt ja, wie war es bei deinem Vater, deiner Mutter? Verstehst du, die haben gedroht. Aber du hast gedacht, oh gut, der Alte. Oder die Alte. Verstehst du? Dein Stab und Stecken trösten mich. Und ich weiß, das zeigt mir, du, der passt auf mich auf. Der behütet mich. Der lässt mich gar nicht so laufen. Ich bin ihm wichtig. Deshalb ermahnt er mich. Deshalb ermutigt er mich. Deshalb demütigt er mich. Ich habe aus der Schweiz von einem Bruder gehört. Der ist auch zufällig der junge Johannes. Und der Vater war ein Jäger, ging ins Gebirge und der Junge hat ein Hobby gehabt, dieser Johannes, um Schmetterlinge zu fangen. Und mit seinem Kescher ging er einfach weiter, war noch ein kleiner Bub und versucht einfach Schmetterlinge zu fangen. Und der Vater kannte das Revier und er sieht, mein Sohn, um Himmels Willen, der geht zu weit. Da vorne ist ein Abgrund, wenn er nicht aufpasst, nur noch seine Schmetterlinge jagt, stürzt er ab. Dann nimmt er sein Gewehr und schießt dem Jungen ins Bein. Der Junge liegt flach auf dem Boden. Der Vater kommt und sagt, Johannes, ich habe dich bewahrt. Sagt er, Papa, du bist kein Papa, du hast mich angeschossen. Ich will mit dir nichts mehr zu tun haben, du bist ein böser Vater. Dann sagt er, Johannes, ich wollte dein Leben retten, du wärst in den Abgrund gestürzt. Komm mal her, schau hin, da geht's in die Tiefe, das hättest du nicht überlebt. Du hättest nur deine Schmetterlinge gesehen. Manchmal muss der liebe Gott uns auch ins Bein schießen, damit wir nicht nur den Schmetterlingen nachjagen. Und in den Abgrund abschützen. Gott will unser Bestes. Er will unser Leben retten. Ja, du bewahrst mich vor der Pestilenz, vor der Pfeilen, vor den Schrecken der Nacht. Bewahrst mich vor der Seuche. Wir werden total von Gott bewacht. Und du solltest Frieden haben. Und es hat über ein Jahr gedauert, bis der Johannes seinen Vater akzeptiert hat. Bis er gesagt hat, du bist mein Vater, ich liebe dich. Du hast doch gut gemacht mit mir. Du merkst vielleicht jetzt nicht, aber hernach wirst du es erfahren, warum und weshalb es gut war, dass der Herr dich angeschossen hat. Wie auch immer. Warum sind wir so unruhig und so aufgeregt? Weil wir uns so treiben lassen, weil wir nur auf die Umstände schauen, auf die Schmetterlinge oder was auch immer ist. Das Äußere ist uns so wichtig und Gott ruft uns zurück. Dein Stab und Stecken trösten mich, holen mich wieder zurück. Dass um uns gut steht, dass wir nicht in den Abgrund abstürzen. Leb in Harmonie mit Gott. Für mich war etwas Schreckliches, wenn ich von meinem Vater gezüchtigt wurde. Verstehst du? Der hat immer seinen Gürtel runter und dann hat er mich schön gestreichelt. Und weißt du, was er gemacht hat? Er hat die Tür zugeschlossen, nachdem er mich gestreichelt hat. Und saß da und wartete immer auf den Augenblick, bis ich komme und sage, Papa, ich habe dich lieb. Manchmal ist es eine ganze Stunde vergangen. Ich wusste, das kommt, verstehst du, bis ich mich überwunden habe oder dass ich gesagt habe, ich habe es verdient. Er hat alles Mögliche geredet, verstehst du, ja, ich bin auch so gewesen und, bis ich kapiert habe, dass ich ihn lieb haben soll. Und weißt du, was er mir gesagt hat? Mir hat es mehr weh getan als dir, dich zu züchtigen. Mir hat es mehr weh getan. Ich war nicht dabei, als das passiert, aber die Mama hat es gesagt, verstehst du? Und deshalb werde ich gezüchtigt. Lebe in Harmonie mit Gott, sei dankbar und zufrieden über seine Führung, über das Schicksal, das über dein Leben ist. Weißt du, wenn wir das Wort Schicksal nehmen, das ist nur ein Pseudonym für Gott, wenn er nicht unterschreiben möchte. Der Vater im Himmel, verstehst du, schreibt Schicksal oder Zufall. Lebe in Harmonie mit Gott, sei dankbar und zufrieden für deinen Zustand. Ich bin ledig, ich bin verheiratet, ich bin Witwe oder Waisenkind, was weiß ich. Sei dankbar für das, was du bist, in deinem Stand. Ich bin Sklave, ich bin Arbeiter. Weißt du, Paulus hat nicht die Sklaverei abgeschafft in der Bibel. Lange Zeit, erst vorletzten Jahrhundert hat man das abgeschafft. Und mit ihm nicht mal das. Sogar heute gibt es mehr Sklaven, als du denkst. Die sind nicht in Ketten. Die sind in ganz andere Ketten gebunden, geknechtet. Wir Menschen wünschen uns immer das, was wir nicht haben. Da steht immer Begehren des Nächsten, des Anderen und so weiter. Was nicht gerade machbar ist, aber lebe in Harmonie mit Gott, sei einverstanden mit deinem Vater im Himmel. Er hat es gut gemacht. Er hat dein Auto richtig gut geplant, deinen Körper gut geplant. Der funktioniert 120 Jahre bestimmt, garantiert. Sei mit Gott einverstanden mit deinem Schicksal. Und das ist der erste Schritt zur Gesundheit. Lebe in Harmonie mit Gott. Der erste Schritt zum Glück und zum Frieden. Wohl dem, der sagen kann, ich bin zufrieden mit dem, was Gott mir gibt. Wie er mich führt, was ich habe. Wir haben ein Lied, was wir früher gesungen haben. Ich bin zufrieden mit nur einer Hütte. Verstehst du? Manche möchten ein ganzes Schloss, ein ganzes Palast oder Penthouse oder was auch immer ist. Sei zufrieden mit deiner Hütte, mit dem, was du hast. Wenn wir nicht in Harmonie sind, dann wächst uns alles über den Kopf. Wir verlieren den Überblick, verzweifeln und werden verzagt. Wir sehen uns nach dem Tod, springen dann womöglich noch zum Fenster raus. Wenn wir nicht zufrieden sind mit dem Leben, was Gott uns gegeben hat, weißt du, dann denken wir, mein Leben ist nichts wert. Dein Leben ist wertvoll, wenn du es nur richtig bewertest. Du bewertest dein Leben. Nicht der liebe Gott, nicht der Teufel, nicht die Menschen. Du bewertest dein Leben. Wer nicht in Harmonie ist, dem nützt der ganze Luxus, was er hat. Der ist unglücklich. Schau doch die Reichen und die Schönen an. Verstehst? Die können alles haben, sind unglücklich. Weil ihnen fehlt die Harmonie. Schau den reichen Mann. Weißt du, er konnte, als er dort dann nachher ist, sagt er, ich leide Pein. Wenn du hinter den Fassaden gucken möchtest, von diesen Reichen, Superreichen und Schönen, da wurde ein Multimilliardär zu seinem 70. Geburtstag gefragt, also sie müssen ja glücklich gewesen sein, sie können sich alles leisten, was sie wollen, sie haben eine Yacht, sie haben alles. Dann sagte, wissen Sie, ich war nicht einmal 14 Tage in meinem Leben glücklich. Verstehst du? Was nützt das Ganze, die ganzen Milliarden? Was nützt der ganze Reichtum? Ich war nicht einmal 14 Tage, wenn ich genau genommen, und wahrscheinlich von diesen 14 Tagen war auch kein Tag, ein schöner Tag. Verstehst du? Aber vielleicht irgendwann im Sandkasten, dass er glücklich war. Ja, wo er nichts hatte, als Tellerwäscher. Ohne den Schutz Gottes, weißt du, ohne seinen Beistand verzweifelt der Mensch, wird mit dem Leben nicht fertig, sieht keinen Ausweg. Das ist es. Aber wenn du Gott hast, da ist alles durcheinander gewirbelt und chaotisch, aber mit Gott, aus dem Chaos schuf Gott Ordnung, Kosmos. Schau, das ist, alles war durcheinander nach dem Fall Satans und jetzt schafft Gott was Schönes, er trennt Licht und Finsternis, Feste und Wasser. Ohne Schutz Gottes bist du ohne Hoffnung, ohne Erlöser. Selbst sogenannte Christen, und ich spreche von sogenannten Christen, wahre Christen verzweifeln nicht, aber sogenannte Christen, die verzweifeln, die leben ein Leben der Verzweiflung, an was kann ich mich festhalten? Verstehst du? Weil sie sind zu materiell, sind an Materialismus gebunden, an Menschen gebunden, an Sachen gebunden, an Philosophien gebunden, an ja, irgendwelche Sachen, was sie nicht haben. Wenn sie das nicht mehr haben, dann wollen sie sterben. Weil sie nicht so in Gott leben, wie sie leben sollten. Christen, und ich spreche zu Christen, und ich weiß es aus der Seelsorge, weißt du, sie sollten weiterlesen, Psalm 91, was da dort heißt. Weißt du, die Leute, die unter dem Schirm des Höchsten sind, die fürchten sich nicht, die bringen nichts durcheinander, die verlieren nicht die Nerven, die springen nicht zum Fenster raus. Da heißt es, ob 1000 fallen zu deiner Seite und 10.000 zu deiner Rechten, dir naht sie nicht, denn mit deinen Augen wirst du zusehen und zuschauen, wie es den Gottlosen vergolten wird. Weißt du, dich soll es nicht treffen. Und dich, und dein Leben ist eine Schutzmauer, eine Festung, ein Berg voll feuriger Rosse bewachen dich. Da kommt nichts durch. Aber du musst unter dem Schirm des Höchsten sein, in Harmonie mit Gott leben. Wir alle haben negative Dinge um uns, die wir durchleben müssen. Wir haben so viel Dreckpatzis um uns herum, die mit dem Dreck auf uns werfen, uns beleidigen und kränken. Wir müssen manchmal durch Ablehnung durch und so weiter. Wir werden erniedrigt, wir werden beleidigt, wir werden entmutigt, wir werden enttäuscht. Das gehört zum Leben. Wer was anders denkt, der lebt nicht mehr auf dieser Welt. Der ist irgendwo auf dem Planeten ohne Leben. Auf dem Mars, auf dem Venus oder sonst noch wo. Aber er ist nicht mehr hier. Auf dieser Welt gibt es Widerstand, gibt es Herausforderungen. Hier werden wir traurig, hier werden wir niedergeschlagen, hier weinen wir. Deshalb steht in der Bibel, weint mit den Weinenden und lacht mit den Lachenden. Hier sind beide Lebensformen da, dass du jubilierst und dass du jaulst und heulst und was auch immer ist. Weißt du, dass du fragst manchmal, Gott, wo bist du? Wo bist du? Bin ich nicht dein Kind? Lebe in Harmonie mit Gott. Suche nicht Gott außerhalb dir, suche Gott in dir. Gott ist in dir. Beginne diese Reise in dir. Begreife Gottes Gedanken, dass er für dich das Beste will, das Beste vorgesehen hat. Oft gibt uns Gott nicht gerade das, was wir wünschen. Ich werde in den nächsten Tagen über Emotionen sprechen. Weißt du, befiehl dem Herrn und der wird dir geben, was dein Herz sich wünscht. Diese Gedanken. Der liebe Gott gibt dir all deine Wünsche. Ich sage dir, er erfüllt deine Wünsche, aber nicht, was du hier im Kopf dir wünschst, was du ausrechnest, was du mit deinen Augen siehst. Ich möchte auch so ein flottes Auto haben oder flottes Haus oder so ein schönes Haus oder dies und jenes. Weißt du, Gott gibt dir, was dein Herz sich wünscht. Ganz was anderes. Aber wir werden darüber sprechen noch. So, er wird dir geben noch viel Besseres. Verstehst du, er verpasst dir was Besseres. Gott hat den Überblick über dein Leben. Er weiß, was du wirklich brauchst. Wenn du heute zurückschaust auf dein Leben, was dein Leben gewesen ist, jeder kann ein bisschen zurückschauen. Der eine 20 Jahre, der andere 40 Jahre, der andere 60 Jahre und der andere vielleicht 70 Jahre. Wenn du zurückschaust, da gibt es gute Stunden. Nicht immer war Nebel und Wolken und so weiter. Wir haben so durchwachsenes Wetter wie in England. Das kann sein, dass an einem Tag regnet und Sonne scheint und der Regenbogen ist da. Weißt, wir erleben so vieles. Und wie oft hat Gott dich bewahrt? Wie oft hat Gott dich durchgetragen? Wie oft hat er dich auf Wege geleitet, wo du sagst, Mensch, das war stark, das war wieder stark. Und dann geht es wieder vorwärts. Psalm 91, Vers 7. Ob 1000 fallen zu deiner Seite und 10.000 zu deiner Rechten, dir naht sich kein Unglück. Dir naht sich kein Unglück. Obwohl das passiert, weißt du, ist das doch verrückt. Ich bin von Unglück verfolgt. Aber hier sagt uns das Wort Gottes, dir naht sich kein Unglück, dass dich verletzt, dass dich niederhaut, dass dich aus der Bahn wirft, dass dich beunruhigt. Wenn du in Gott verwurzelt bist, du bist in der Fassung, du bist in einer Fassung Gottes, das haut dich nicht um. Auch wenn jemand stirbt und wenn jemand aufersteht, verstehst du, bleibst immer der Alte. Du bist geborgen, denn du sprichst, der Herr ist meine Zuflucht. Den Höchsten hast du zu deines Schutzwehr gemacht. Das ist nämlich, den Höchsten hast du Gott zu deinem Schutzwehr gemacht. Er wird dir kein Unglück zustoßen und keine Plage zu deinem Zelt zulassen. Er wird keine Plage, die dich plagt. Das wird kommen. Du wirst die Krokodile sehen, du wirst die Löwen hören, du wirst, was weiß ich, das ganze Geschmeiß miterleben. Aber sie kommen nicht in deine Hütte. Da ist was anders. Wenn ich mit Gott in Harmonie bin, wird sich keine Plage sich dir nahen. Dir persönlich, deine Seele. Und wie heißt es beim Hiob? Der Hiob hat alles verloren. Der hat Gesundheit verloren, der hat sein Vermögen verloren, der hat die ganzen Tiere verloren, der hat alles verloren. Aber seine Seele taste nicht an. Und genau das ist es. Seine Seele. Da naht sich kein Unglück. Du kannst sehr traurig sein, verstehst du? Du kannst heulen. Dieser Hiob, der hat sich geschabt. Der hat die Pest gehabt wahrscheinlich. Verstehst du? Der war im Koma. Aber seine Seele taste nicht an, lieber Teufel, ich sage dir's. Taste nicht an. Wenn du mit Gott in Harmonie bist, hier, Vers 11, 91, Psalm 91, Vers 11, liest mal, herrliche Psalmen, Psalm 90 und Psalm 91 hier. Denn er hat seine Engel für dich aufgeboten. Ich muss vorstellen, Engel, schnell, 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 schützt den Matthäus, steht ihm bei. Der hat seine Engel aufgeboten, dass sie dich behüten auf allen deinen Wegen. Zum Arzt, zum Sozialamt, zum Arbeitsamt oder zu welchem Amt auch immer. Auf all deinen Wegen, dass sie dich behüten und dich auf Händen tragen. Nicht nur behüten, sondern auf Händen tragen. Diese Stelle benutzt der Teufel, um Jesus zu versuchen. Spring runter. Nein, du wirst nicht runterspringen. Du wirst den Herrn nicht versuchen. Du wirst dich vom Herrn tragen lassen. Und der Herr wird dich durchtragen. Und dass du nicht an einen Stein stößt. Und dort geht's weiter. Auf Löwen und Ottern wirst du treten. Und sie zertreten die Ottern, verstehst du, dass der ganze Saft da ausfließt. Du wirst sie zertreten. Denn er, dieser Gläubige, dieser Christ oder dieser Jünger Jesu, er klammert sich an dem Herrn. Und darum will ich ihn erretten, sagt der Herr. Ich will ihn sicherstellen, weil er sich meinen Namen kennt. Weißt du, du musst nicht viel kennen, viel verstehen. Du musst nicht die Bibel verstehen. Die ganzen Geheimnisse, die ganzen Prophetien. Du musst nur den Namen des Herrn kennen. Und er wird mich sicherstellen. Verstehst du, in einer Vitrine, bewacht, wie in einem Museum. Verstehst du, er stellt mich sicher. Und links und rechts Bodyguards. Er stellt mich sicher, weil er meinen Namen kennt. Toll. Mehr brauchst du nicht. Du musst nur Jesus kennen und das ist genug. Oder Vater, Heiliger Geist. Das reicht. Da heißt es, ruft er mich an, so will ich ihn erhören. Ich bin bei ihm in der Not. Ich will ihn herausreißen und ihn zu Ehren bringen. Ich will ihn sättigen mit langem Leben, 120 Jahre. Mit langem Leben. Und ihm seine Lust schauen lassen. Verstehst du? Seine Lust, nicht meine Lust, sondern seine Lust. Seine Wünsche, seine Träume, seine Ideen, seine Pläne. Ich lasse ihn schauen und lasse ihn seine Lust schauen an meinem Heil, an meiner Wiederherstellung. Lebe in Harmonie mit Gott. Das ist das Thema, was mich so fasziniert, was mich so gepackt hat. Entscheide dich dafür, mit Gott zu leben, ohne Stress. Bleibe ruhig, der Herr macht es schon. Weißt du, ich predige zu mir selbst, nicht nur zu dir. Ich weiß es, um was es geht. Weißt du, wir suchen nach neuen Räumen und alles Mögliche und es ist nicht leicht zu finden. Ruhig bleiben, Gott macht es schon. Gott macht es schon. Der weiß, was für uns das Beste ist. So ist, selbst wenn Menschen umfallen, du wirst es stehen bleiben. Du wirst getragen werden. Du wirst es erleben. Du wirst diesen inneren Frieden haben. Gott macht alles wohl. Wichtig ist, dass dir gut geht. Verstehst du? Es ist egal, was die anderen machen. Ob 10.000 auf der Seite fallen und 1.000 auf, und 100.000 vielleicht oder 1 Million auf der anderen Seite fallen. Das stört dich nicht. Wichtig ist, wie geht es dir? Da solltest du Egoist werden. Da solltest du selbstsüchtig werden. Paulus sagt, was nützt es, wenn ich anderen predige und selbst verwerflich werde? Wenn ich andere in den Himmel komme und erbringe und selber nicht in den Himmel komme. Was nützt das alles? Verstehst du? Dich soll es nicht treffen. Das ist die Botschaft, die mich bewegt. Dich. Wie geht es dir? Deine Seele. Du sollst unter dem Schutz des Höchsten sein, unter seinem Segen, seiner Gnade und seiner Gegenwart. Du sollst darunter stehen und sagen, Herr, mir ist wohl. Mir geht's gut. Ja. Dein Auto. Verstehst du, wie geht's deinem Auto? Wie geht's deinem Wagen? So ein Auto kann durch 3 Kräfte zerstört werden. 3 Kräfte. Dein Wagen, dein Körper. Das ist das Auto, in dem wir sitzen. Und du bist der Steuermann. Du bist verantwortlich, wo dein Auto hinfährt. Und wo der parkt. Und wie er behandelt wird. Und ein Auto kann durch 3 Kräfte zerstört werden. Durch äußere Kräfte. Das kann ein Unfall sein, ein Idiot fährt raus. Mein Fahrschullehrer hat gesagt, also das, dort habe ich fahren gelernt. Herr Matutis, denken Sie, alle Autofahrer sind Idioten, nur Sie fahren richtig. Und das war mir wichtig. Also einfach aufpassen. Und dann habe ich gedacht, naja gut, aber in Italien habe ich erst recht gelernt, das Autofahren. Da habe ich einfach einen Taxifahrer gefragt, sagen Sie mal, hier haben bei euch nur immer Ausländer Unfall. Und Sie, Italiener, Sie haben keinen Unfall. Verstehen Sie, Sie fahren so unfallfrei. Was machen Sie als Italiener? Dann sagt der italienische Taxifahrer, wir schauen immer geradeaus. Uns interessiert nicht links und rechts und hinter uns. Das müssen Sie selber aufpassen. Und genau so ist es. Dich muss nur der Weg geradeaus interessieren. Das Ziel vor Augen. Das andere müssen die selber aufpassen, dass sie nicht dich anrempeln und dich zu Fall bringen. Also äußere Kräfte. Dann falsche Behandlung kann ein Auto kaputt machen. Eine falsche Behandlung, dass du statt Benzin Diesel gibst, verstehst du? Und dann ist der Motor kaputt. Oder Öl vergisst nachzufüllen oder vieles andere mehr. Oder ja, auf das Auto nicht aufpasst. Falsche Behandlung. Und dann das Dritte, und meistens die machen das Auto dann kaputt. Der schlechte Fahrer. Die äußeren Kräfte, das ist okay. Weißt du, unser Körper baut ab, das Auto wird älter, aber, weißt du, so Oldtimer haben Qualität. So Oldtimer. Weißt du, und dein Leben ist dann ein Oldtimer irgendwann. Aber dann diese falsche Behandlung und dann falsche Autofahrer. Schlechte Autofahrer, da taugt auch das neueste, nagelneue Auto nicht, wenn der wird ganz schnell schrottreif gefahren, wenn der Fahrer nicht fahren kann, wenn er das Fahrzeug nicht beherrscht. Es ist so wichtig, dass man das Fahrzeug beherrscht. Deshalb sollten Autofahrer, die nicht gut fahren, nicht viel fahren, ab und zu mal so ja, ADAC-Übung machen da. Wie verhalte ich mich auf Glatteis, wie verhalte ich mich auf einer nassen Straße oder wie verhalte ich mich da, wenn ich in Schleudern komme, wie kann ich dagegen steuern? Das muss man lernen, gegensteuern im Leben. Und das Leben besteht aus Gegensteuern. Schwierigkeiten kommen da, kommen her. Ja, da schleuderst du, da drehst dich im Kreis, aber lerne gegenzuschleudern, dass du wieder auf die Spur kommst. Schwierigkeiten sind da, aber lerne gegenzusteuern. Damit du nicht einfach von der Bahn wegfliegst. Lerne gegensteuern. Schlechte Fahrer. Manche Autofahrer wundern sich, warum mein Auto Geist aufgibt, weil sie ihr Auto nicht sorgfältig behandeln. Man kann das Auto stressen, immer nur Vollgas, 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 Vollgas. Fahr mit Vollgas in die Kurve, du wirst rausgetragen. Du musst sensibel sein, empfindsam sein mit deinem Körper. Was ich sage, das ist so wichtig. Mit deinem Körper muss man umgehen, mit deiner Persönlichkeit, mit deinem Charakter, mit deinem Temperament. Der Fahrer verleiht dem Auto seine Persönlichkeit, verstehst du? Seine Persönlichkeit, sein Charakter, seine Einzigartigkeit. Und Gott gab den Menschen seinen Geist, 1. Mose 2, Vers 7. Und was macht der Mensch mit diesem Geist Gottes, was der Herr gegeben hat? Er wurde eine lebendige Seele. Was du heute siehst, ist nicht mehr diese lebendige Seele. Das ist nur das Fahrzeug. Deshalb wird das Leben 70 Jahre, wenn es hochkommt, dann 80 und dergleichen. Weißt du, wenn du hier mich anschaust, das ist mein Fleisch, aber das bin nicht ich. Meine Persönlichkeit bin ich. Das, was ich wirklich ausmache, das bin ich. Das ist nur das Fahrzeug. Gott gab mir dieses Fahrzeug und es sollte nach seinem Willen, nach seinem Plan 120 Jahre funktionieren und dann kommt es ins Museum. Oder woanders hin. So, Gott gibt uns allen solch ein Fahrzeug. Nicht zwei oder drei. Nein, du bekommst nur einen einzigen Körper. Denk, dein Körper ist einmalig, ein einziges Mal. Du kriegst nicht drei Körper. Nein, du bekommst einen Körper. Und was machst du mit diesem einen Körper? Stresst du oder gehst sehr vorsichtig um und sehr bedacht? Manchmal, weißt du, deshalb kommen Krankheiten, damit du zu Vernunft wirst, damit du ruhig wirst, damit du dich nicht überforderst, damit du 120 wirst. Wir können das Fahrzeug scheuchen und missbrauchen oder wir können gut behandeln, pflegen. Weißt du, und wenn du das Auto nicht pflegst, die Reparaturen sind sehr teuer. Und wenn du deinen Körper nicht pflegst, sind die Reparaturen sehr teuer. Glaub mir das. Da kostet es viel Geld. Krankenhaus kostet viel Geld. Medikamente kosten viel Geld. Therapien kosten viel Geld. Und so manche Leiber sind geschunden, gestresst, klapprig. In aller Liebe. Sie sind reparaturbedürftig. Und da lebt sich nicht mehr leicht, verstehst du? Die kommen kaum vor der Stelle. Weil sie nicht sorgfältig umgegangen sind. Was heißt in der Bibel? Gott gab uns den Heiligen Geist und unser Leib ist der Tempel des Heiligen Geistes. Und wer den Tempel verderbt, den wird Gott verderben. Die meisten lesen nicht mehr weiter. Mein Leib ist ein Tempel des Heiligen Geistes, aber da steht, wer den Tempel verderbt, den wird Gott verderben. In einem kranken Geist, Körper wohnt ein kranker Geist. Auch der Heilige Geist kann krank, gebrechlich sein. Da ist kein Jubeln, kein Jubilieren, da ist gar nichts. Da ist nur Stöhnen, da sind nur die Klageweiber drin. Verstehst du? Der Tempel, wer den Tempel Gottes verderbt, wer nicht sorgfältig damit umgeht, der bezahlt die Rechnung. Die Pharmaindustrie verdient daran. Und zwar eine ganze Menge. Die verdorbenen Mächte, die verdienen daran. Der Mensch braucht wirklich Harmonie mit Gott. Hebräer Kapitel 4, Vers 12. Das Wort Gottes ist lebendig, wirksam, scharf, wie ein zweischneidiges Schwert. Und es durchdringt Mark und Bein und ist ein Richter der Gedanken und Gesinnung. Und es trennt Seele, Mark und Bein. Das Wort Gottes. In Harmonie mit Gott kannst du nur leben, wenn du das Wort Gottes zu Herzen nimmst. Das, was der Herr sagt. Meine Schafe hören meine Stimme. Du bist der Fahrer des menschlichen Körpers. Du bist es. Weißt du, deine Seele ist es, was das steuert. Und du bist verantwortlich vor Gott dafür. Die Gesundheit eines Menschen hängt von dem Zustand seiner Seele ab. Wenn deine Seele ausgeglichen, ruhig ist, entspannt ist, dann wird auch dein Körper entspannt sein. Der wird ruhig sein, der wird zufrieden sein, der wird dankbar sein. Wenn die Seele aber betrübt ist, das wirkt sich auf den ganzen Körper aus. Auf den ganzen Menschen. Nicht nur auf dich, sondern auf deine ganze Umgebung. Hiob Kapitel 7, Vers 11. Da heißt es, darum will ich, sagt der Mann, will ich meinen Mund nicht halten. Ich will reden in der Angst meines Geistes, in der Betrübnis meiner Seele will ich klagen. Warum? Weil es ihm zu schaffen macht. Ihm geht es nur deshalb so dreckig, weil er das befürchtet hat. Und er sagt, der Herr selbst, lies mal Hiob, ganz am Anfang, da steht, was ich befürchtet habe, das hat mich getroffen. Wovor ich Angst gehabt habe. Darum will ich meinen Mund halten. Es ist gut, dass du manchmal stille bist und schweigst und nichts sagst, wenn du Dinge nicht verstehst und nicht einleuchten. Ich denke, ich will reden in der Angst meines Geistes zu Gott. Ich will dem Herrn meine Not sagen und ihm die Betrübnis meiner Seele klagen. Ich will zu Gott gehen. Harmonie mit Gott ist mein Thema. Hiob 19, Vers 2. Wie lange wollt ihr doch meine Seele betrüben, ihr Freunde, verstehst ihr, Außenstehende, ihr meine Gesellen? Wie lange wollt ihr meine Seele betrüben und mich mit euren Reden niederdrücken? Wie lange wollt ihr mich betrüben? Die ganzen Nachrichtensprecher, die ganzen Politiker, die ganzen Kirchenleute, wie lange wollt ihr uns betrüben und bedrücken? Weißt du, wie oft ist in unserem Leben irgendjemand gekommen, hineingetreten und innerhalb von ein paar Minuten sind wir verdorben, krank, niedergedrückt und niedergeschlagen. Von einer Minute zur anderen sind wir niedergeschmettert durch böse, schlechte Worte, durch verletzende Gedanken. Deine Seele, du bist nichts. Also vor allem die Eltern, wenn die Eltern gesagt haben, aus dir wird nichts, du wirst nur noch Straßenfeger werden. Verstehst du? Du kannst nicht singen, du kannst nicht sprechen, du kannst nicht arbeiten, hast zwei linke Hände und so weiter. Das ist, was einen niederdrückt. Die Worte von den Eltern, deinen Eltern, ganz besonders deinen Eltern, die machen deine Geschichte aus. Nicht, die geben dir nicht nur deinen Körper, sondern die geben auch deine Persönlichkeit, deine Eltern. Deshalb solltest du den Eltern vergeben und du solltest so schnell wie möglich dich von deinen Eltern abnabeln. Vergiss, vergib und geh weiter. Komm am Sonntag und hör dir diese Predigt an. Es ist so wichtig, deinen Eltern, dass du vergibst. Du sollst Vater und Mutter ehren. Das steht in der Bibel. Aber du solltest dich nicht mit diesen Verletzungen rumquälen und rumplagen. Leute, lasst mich in Ruhe, sagt der Hiob. Lasst mich in Ruhe. Die rauben mir meine ganze Energie. Die machen mich schwermütig. Und wir müssen lernen, nicht alles anzuhören. Die Ohren verstopfen. Oder den Sachen aus dem Weg gehen. Und sagen, nee, danke, ich möchte jetzt zum Konzert gehen. Verstehst du, oder sonst irgendwo hin? Nein, lieber ins Kino gehen, anstatt dass du dich so bedrückst und beläppern lässt. Nimm nicht alles an. Es sind die Gedanken, die du dann in deinem Herzen aufnimmst und die verstümmeln dich, die bedrücken dich, die belasten dich nachher. Und an denen gewöhnst du dich. Wenn du ständig solche Leute in deiner Umgebung hast, du gewöhnst dich an diesen Menschen, die dich so beläppern und bedrücken. Hiob Kapitel 30, Vers 16. Und nun ergießt sich meine Seele in dir, denn die Tage meines Elends haben mich ergriffen. Jetzt klagt es zu Gott. Und nun, Herr, jetzt bin ich flüssig. Jetzt schmelze ich. Die Nacht durchbohrt mein Gebein. Du siehst, es geht an den Knochen, an die Gebeine nachts. Verstehst du diese Probleme, die mich auffressen? Die Nacht durchbohrt meine Gebeine und meine nagenden Schmerzen schlafen nicht. Die kennen keinen Schlaf. Die arbeiten Tag und Nacht und Überstunden. Nachts machen sie Überstunden. Wenn die Seele bekümmert ist, niedergeschlagen ist, das geschieht alles dann in unserem Körper, komm nicht mehr aus dem Bett. Da brauchst du bald einen Kran, um aus dem Bett rauszukommen. Ja. Weißt du, die Auseinandersetzung, die Spannungen, die schlechten Worte und bösen Worte, die bleiben nicht ohne Folgen, die du hörst. Sie bringen deine Seele in Pein und Qual. Sie sind Gift für deinen Körper. Und dadurch entsteht Krankheit, die man. Und wenn du die nicht bewältigst, diese Worte, wenn du die, weißt du, du hörst Worte, du kannst Radio einschalten und die beschimpfen dich bei Radio womöglich und machen dich fertig. Denk an die Politiker, verstehst du, die werden da runtergeputzt im Fernsehen, was wie schlecht die sind, durch die Medien, durchs Internet. Verstehst du? Ja, wenn du das nicht gelernt hast, wie werde ich die Sachen los? Wie befreie ich mich nicht nur von Dämonen? Das sind die Dämonen, die dich quälen. Das sind die wahren Dämonen. Und diese müssen ausgetrieben werden. Die müssen raus aus deinem Kopf, aus deinem Herzen, aus deinen Gedanken. Hier auf Kapitel 30, Vers 18. Durch ihre große Heftigkeit verändert sich mein Kleid wie ein Hemd, das mich umschließt. Er hat mich in den Kopf, in den Kot geworfen und ich bin wie Staub und Asche. Das ist, was aus dem Hiob geworden ist. Die Seele ist bekümmert. Ich bin wie einer, der in die Jauche getaucht worden ist. Und das zeigt sich am Körper. Dieser Gestank. Menschen, die im Stall arbeiten, die können sich parfümieren und waschen und duschen und pflegen, die riechen immer nach dem Stall. Deshalb verstehe ich die katholische Kirche, dass sie eingeführt hat im Gottesdienst, dass man schön mit Weihrauch umgeht. Verstehst du, damit alle Bauern und alles Volk und so weiter alle gleich riechen und da kein Geschmäckle gibt. Also vieles hat so seinen guten Zweck, dieser Weihrauch. Weil die Bauern kamen aus dem Stall Und da konntest du quatschen im Mittelalter, so viel du wolltest, bist nicht süßer geworden und lieblicher. Der Körper nimmt das an. Wenn eine Person mit Ekzemen und Schuppenflechte oder sonst irgendwie behaftet ist, es drückt nichts anderes aus als dein Körper. Es belastet, es bekümmert, es ist traurig, schlägt einfach über die Haut durch. Und wenn wir im Allgemeinen ja, auch vieles versuchen zu behandeln, alles was wir tun, ist nur äußerliche Behandlung, wir behandeln nur die Symptome, aber wir gehen nicht an die Wurzeln. Und wenn wir die Wurzel behandeln, und die Wurzelbehandlung ist Harmonie mit Gott, nicht die Symptome, die Kopfschmerzen. Vergiss es, eine Watschen, eine Kopfschmerzen sind vorbei. Aber die Ursache für die Kopfschmerzen, die liegen vielleicht im Bauch. Das ist nicht irgendwo im Kopf. Deine Probleme entstehen meistens im Bauch. Ja, glaubst nicht. Es ist okay, geh zum Doktor und frag ihn. In aller Liebe, wo entstehen meine Probleme? Nicht im Kopf, nicht wenn ich die an der Haut zwicke. Die Ursache musst du behandeln. Und an der Ursache drückt sich der Mensch. Kapitel 6, Vers 2. Hier wird uns beschrieben, was Gott uns schenken möchte. Herr, strafe uns nicht in deinem Zorn, betet der Psalmist. Herr, strafe mich nicht in deinem Zorn. Züchtige mich nicht in deinem Grimm. Sei mir gnädig, o Herr, denn ich verschmachte. Heile mich. Das ist Gebet der Heilung. Heile mich. Verstehst, straf mich nicht. Wenn du krank bist, solltest du immer wieder beten und sagen, Herr, was soll das bedeuten? Was hat das zu sagen? Strafe mich nicht, züchtige mich nicht in deinem Grimm und deinem Zorn. Heile mich, mein Herr. Meine Gebeine sind erschrocken, meine Seele ist sehr erschrocken sogar. Und du, Herr, züchtigst mich, kehre wieder. Herr, rette meine Seele, hilf mir um deiner Gnade willen. Das ist Gnade, nicht nur Gnade, 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 sondern Gnade. Herr, richt mich wieder auf. Ich bin müde vom Seufzen. Ich schwemme mein Bett die ganze Nacht, benetze mein Lager mit meinen Tränen. Was ich den Leuten rate, das mag so ungläubig sein oder nicht, kauft, liegt nicht auf ein Kopfkissen, wo andere gelegen sind. Verstehst du? Wo andere benetzt haben, wo andere beweint haben. Verstehst du? Da atmest du etwas ein, da nimmst du etwas auf. Das ist kein Aberglaube, aber das ist Wirklichkeit. Hier heißt es, Herr, ich habe alles geweint, ausgeschüttet, das ist dein Bett, ist okay. Also wenn du, nimm lieber einen Stein als Kissen, dort schläfst du besser. Lass dich nicht belasten. Nur als Beispiel, kehre wieder, ich bin müde, mein Bett ist ja benässt, mein Lager mit Tränen, meine Augen sind vertrocknet vor Kummer, gealtert bin ich. Weißt du, meine Feinde sind mir so angegangen, dass ich alt geworden bin. Leute, die so viel Kummer, Sorgen haben, sind zerfurcht, ihr Leben ist zerfurcht und wir erkennen, wenn wir nicht unter dem Schutz des Höchsten sind, wir haben Disharmonie in unserem Leben. Weißt du, wir müssen lernen, uns zu schützen. Wie schütze ich mich selbst? Nicht wie Gott mich schützt. Hier heißt es, wohl dem, der unter dem Schirm ist. Ich muss mich selbst unter dem Schirm Gottes stellen. Mich selbst unter Gott unterordnen und Heilung empfangen. Weißt du, Gott gibt Heilung, aber ich muss in diese Heilung hineinkommen, in diesem Heilungsprozess. Die meisten Menschen denken sehr niedrig von sich selbst. Eine andere Sache. Weißt du, weil sie mit sich selbst nicht in Frieden sind. Ich bin gar nicht, ich bin der letzte Dreck. Wenn du so denkst, vergiss es. Brauchst gar nicht zu Gott kommen. Gott braucht keinen Dreck. Er hat genug Dreck um sich herum. Verstehst du? Nur in aller Liebe. Weißt du, wir sind Königskinder, wir sind von Gott Erwählte, von Gott Berufene. Wir haben einen wunderbaren Auftrag vom Herrn. Wir sollen mit Christus regieren. So, du sollst Frieden haben. Wenn Friede mit Gott meine Seele durchdringt. Diese Menschen, die so sich klein fühlen, als dreckig vorkommen, sie haben eine betrübte Seele. Ich bin nichts, ich kann nichts, aus mir wird nichts. Sie waren so nie so etwas in der Lage. Die Betrübtheit muss überwunden werden. Herr, Halleluja. Oh, mein Herz freut sich in dir. Ich juble und jauchze. Welch Glück ist erlöst du sein Herr durch dein Blut. Verstehst du? Jubel, diese Jubellieder. Wir sollten wieder Jubellieder singen. Lieder, die jubeln und jauchzen und triumphieren. Eine betrübte Seele übt geistlichen Druck auf deinen Körper aus. Und der leidet, der arme Kerl. Da kriegst du die Hand nicht hoch, kannst den Fuß nicht mehr bewegen, gar nichts mehr. Kannst weder stampfen noch klatschen. Weißt du, du solltest den Druck wieder zurückgeben, da wo das herkommt, und daran arbeiten. Und Gott bitten, Herr, lass das dass der Körper befreit wird von diesem Druck und die Seele, die mich so bedrückt. Herr, ich möchte dir alle Lasten abgeben. Meine Lasten dort in am Fuß vom Kreuz von Golgatha abladen. Die Seele erzeugt Elektrizität und reguliert den Körper, dass es funktioniert, dass es der Körper lebendig ist. Weißt du, die Seele, Herr, ich brauche Kraft, die Kraft des Heiligen Geistes, die Freude im Herrn. Wenn die Seele betrübt ist, erzeugt sie entweder zu viel Strom oder zu wenig. Verstehst du? Entweder flippst du aus und denkst, du wärst der Herrgott, oder du denkst, du wärst der Teufel und bist gar nichts. So ist so wichtig, dass wir ausgewogen sind. Ausgewogen, dass wir nicht aus der Fassung geraten, sondern Menschen bleiben. Das, was uns Gott geschaffen hat. Dass wir demütig werden und Gott vor Augen haben. Herr, du bist alles. Ich bin dein Diener, dein Knecht, dein Mitarbeiter. Wie hat der verlorene Sohn gesagt, als er nach Hause kam? Ich möchte dein Tagelöhner sein. Der Vater hat nicht angenommen das. Weißt du, Gott wird das nicht annehmen, was du sagst, ich möchte dein Diener sein. Aber das ist unsere Einstellung. Ich möchte nur dein Tagelöhner sein, mehr will ich nicht. Weißt du, deine Knechte haben viel besser, wie ich da draußen beim Schwein je gehabt hätte. Ich möchte nur dein Diener sein. Und der Vater sagt, nee, mein Junge, du bist mein Sohn. Und du sollst wieder an dem Tisch sitzen, da wo ich sitze, und nicht wo die Knechte sitzen da hinten. Das ist, was Gott von dir will. Und wenn dieser elektrische Strom in dir nicht funktioniert, schlägst du auf deine Schilddrüse nieder. Deine Schilddrüse, weißt du, Schild. Und das wirkt sich auf die sämtlichen Drüsen, auf sämtliche Drüsen wirkt sich das aus, verstehst du? Wirkt sich das aus auf dein Leben. Und wenn die Drüsen im Körper nicht mehr funktionieren, da funktioniert die ganze Chemie nicht mehr, die ganzen chemischen Prozesse. Weißt du, die Hormone dann erzeugen, diese Glückshormone, Krafthormone, Glaubenshormone oder welche Hormone auch immer. Deine Seele, dein Körper sollen lebendig sein, die sollen funktionieren, sich einander ergänzen, dein Geist soll sich ergänzen. Was ist eine geistliche Musik? Ist gut, dass du fragst vielleicht, was ist eine geistliche Musik, geistliches Singen? Weißt du, es ist nicht die Lautstärke, es ist nicht Rimidimi. Es ist nicht nur Verstand, weil es klassische Musik, manche Leute denken, klassische Musik ist geistliche Musik. Nee. Was ist nicht nur für den Geist, verstehst? Eine geistliche Musik ist für Seele, Geist und Leib. Da muss Rhythmus sein, da muss was zum Verstehen sein, für deinen Geist. Und da muss auch etwas für die Seele sein. Oh, da schmilzt die Seele, da vergeht alles, verstehst? Da habe ich Ruhe und Frieden. Diese chemischen Prozesse werden ausgelöst von diesem elektrischen Strom, der durch deinen Knochenmark geht. In aller Liebe, lies mal wissenschaftliche Bücher und so weiter, dann wirst du merken, welche Prozesse in deinem Körper aktiv werden. Plötzlich, dass deine Muskeln funktionieren und all das andere, Hormone produziert werden, deine Verdauung funktioniert. Und wenn deine Verdauung richtig funktioniert, dann kommt auch deine Ausscheidung richtig. Verstehst? Ein guter evangelischer Pfarrer, er hat mal geschrieben, ich verstehe erst das Gebet, der Herr segne deinen Eingang und deinen Ausgang, verstehe ich richtig, nachdem er Probleme mit Darm hatte, verstehe ich, Herr segne nicht nur meinen Eingang, dass es schmeckt und es gut ist, sondern segne auch meinen Ausgang. Verstehst du, das sind tiefe Geheimnisse, wenn wir beten. Wir beten nicht nur, Herr segne den Ausgang und den Eingang, nein, der menschliche Körper ist diese Maschine, dieser Organismus. Das war Pastor Lehmann, der dann gesagt hat, dass es der Herr segne den Ausgang und den Eingang. Und das verstehe ich jetzt, was es ist, der hat Probleme gehabt. Verstehst du? Innere Probleme, was du isst, dass du es verdauen kannst und dass du es auch richtig ausscheiden kannst. Und mein Magen, dass er auch richtig verarbeitet. Diese Prozesse, die da sind, dieser elektrische Strom, bestimmt unsere ganze Körperfunktionen. Zum Beispiel, hast du schon vielleicht einmal Streit gehabt am Tisch beim Essen. Ich weiß nicht, so mit Leuten, so bist in guter Atmosphäre und plötzlich hast du Streit gekriegt. Plötzlich ist das Essen wie Zement bei dir hart geworden, konntest nicht mehr schlucken, nicht mehr richtig verdauen, verstehst du? Du hast dich gefühlt, da ist etwas, Streit am Tisch und du siehst nur Kleinigkeiten. So ein Streit, nur das wirkt sich schon auf dem Körper aus. Da vergeht der Appetit einem. In Sprüche Kapitel 17, Vers 22. Ein fröhlich Herz fördert die Genesung, aber ein niedergeschlagener Geist dürrt das Gebein aus, fördert die Krankheit. Ein fröhliches Herz Weißt du, wir sollen wieder anfangen, Kinder Gottes fröhlich zu sein, auch wenn wir vielleicht nichts zum Lachen haben. Und vielleicht sogar andere zum Lachen bringen, wie dieser Clown in Augsburg, was wir dort erlebt haben. Verstehst du? Und selber rennen dann zum Psychotherapeuten. Verstehst du? Wir müssen selber mal anfangen. Ich will lachen, ich will weinen. Ich will glücklich sein, ich will fröhlich sein. Das hat mit meinem Willen was zu tun. Und zwar mit der inneren Harmonie in Gott, wenn du in Gott bist. Selbst wenn du nichts in der Hand hast, du hast die ganze Welt in der Hand. Durch Gott, den Vater im Himmel. Die Krankheiten, die wir in unserem Leben haben, entstehen entweder mechanisch, so wie beim Auto, nicht aufpassen, durch Missbrauch in unserem Körper, oder die Seele ist bekümmert, die Seele ist bedrückt. Meine Seele, anstatt dass ich dankbar bin, zufrieden bin mit dem, was ich habe, was ich bin, was ich erreicht habe, in Sprüche 18, Vers 14, nichts für Frauen. Ein männlicher Mut, heißt es hier. Ein männlicher Mut erträgt sein Leiden. Wer aber einen niedergeschlagenen weibischen Geist hat, Entschuldigung, wer einen niedergeschlagenen Geist hat, wer wird ihn da aufrichten? Ein männlicher Geist. Wir sollen männlich und stark sein. Das sagt uns die Bibel mit anderen Worten. Wenn du eine Krankheit hast und du hast einen Kummer und du arbeitest nicht dagegen, du steuerst nicht dagegen, du betest nicht dafür und du kämpfst nicht, sondern du lässt dich treiben wie ein Treibholz, dann wirst du noch mehr Krankheiten erhalten. Dann wirst du noch mehr damit gesegnet werden. Verstehst du? Du lässt dich gehen. Weißt du, sie werden dich nicht verlassen. Im Gegenteil. Oh ja, der will, der braucht noch, der hat noch nicht genug. Gegensteuern. Du solltest mal zur geistlichen Nachbildung deines Führerscheins kommen, damit du weißt, wenn du mal ins Glatteis kommst, wie steuere ich dagegen? Selbst wenn du Karussell fährst, dass du dich wieder fängst und dann die Richtung bekommst für deinen Wagen. Und was uns passiert, wir werden durcheinander gewirbelt. Brieftauben, wenn du Brieftauben losschickst, weißt du, was die Brieftauben machen? Als erstes, zuerst drehen sie in einer Runde und dann orientieren sich an der Sonne oder an den Sternen und dann fliegen sie dort nach Hause, wo sie herkommen. Und wir müssen uns zuerst mal orientieren. Wo bin ich? Was bin ich? Was will ich? Was wollte Gott von mir? Da haben wir das Wurzelproblem. Das ist das Urproblem in unserem Leben. Harmonie ist ein Geschenk Gottes, muss angenommen werden. Der Herr will das in Johannes 17, Vers 1 bis 23, bis 21, diese Verse ganz nachlesen. Da heißt es hier, solches redete Jesus und hob seine Augen auf zum Himmel und sprach, Vater, ich danke dir, wo du verherrlichst dich jetzt und ich verherrlich, hab dich verherrlicht, Vater, und so weiter. Und er sagt, du hast mir Vollmacht gegeben, du hast das ewige Leben mir geschenkt und. Weißt du, Jesus betet aus der Harmonie heraus zum Vater. Und ich danke dir. Und er weiß, morgen werde ich sterben. Vater, ich danke dir. Das Sterben ist jetzt keine Klage, kein Jammern, sondern ich werde jetzt verherrlicht. Jetzt geht's nach Hause. Das Kreuz ist ein Siegeszeichen. Und hier heißt es weiter, gleich wie du, Vater, in mir und ich in dir bin, auf dass sie alle eins sein. Herr, lass auch, dass meine Jünger das begreifen, was es bedeutet, eins sein. Gott ist in Harmonie mit sich selbst. Vater, Sohn und Heiliger Geist, da gibt's nichts dazwischen. Gott ist ein Gott der Harmonie und zwar an einem einzigen Ort. Und er möchte, dass du auch in Harmonie bist mit ihm. Auf dem Berg der Verklärung, da ist Jesus, Moses, Elia, Petrus, Johannes und Jakobus, die sind alle in einer Harmonie. Und da heißt es von ihnen, hier ist gut sein. Hier ist gut sein. Ich weiß, warum Jesus nicht in Judäa lebte, denn da wollte er nicht und die wollten ihn auch nicht. Aber er lebte in Galiläa. Das ist eine schöne Gegend. Wer in Israel mal war, schön grün und so weiter. Nazareth, See Genezareth, wunderbare Gegend. Da ist die Natur noch grün. Noch etwas. Vielleicht ist dir noch nicht aufgefallen, aber mir ist schon aufgefallen. Die Singvögel singen im Frühling und im Sommer. Singvögel singen im Frühling und im Sommer. Geh mal raus. Wem Gott will rechte Gunst erweisen, dann schickt er in die weite Welt hinaus. Geh mal raus und beobachte. Und nach dem Singen, was passiert? Nach dem Sonnenaufgang, wenn sie gesungen haben, dann legen sie ihre Eier, dann fressen sie und was weiß ich, da brüten sie, da ist Leben, die Natur blüht. Wissenschaftler haben festgestellt, dass sie herausgefunden haben, weil die Singvögel singen in einer bestimmten Frequenz, wächst alles in der Natur, sprießt alles. Weil die in einer gewissen Frequenz singen, da sprießt und wächst alles. Wissenschaftler haben das weiter probiert, vor allem Holländer. Die haben in Gewächshäuser die gleiche Frequenz an Musik gegeben, die Pflanzen wachsen total anders. auch wenn es Gepiepse ist. Die Bäume, die Blumen, die Pflanzen wachsen anders, die Singvögel. Dein Körper wächst anders, du entwickelst dich anders, wenn du singst. Weißt du, wie ein Spatz, wie ein Sperling. Und im Herbst, im Sommer, da hören die Vögel auf. Da denke ich, Mensch, sind die Vögel alle ausgestorben? Wo sind die Vögel geblieben? Da sind kaum Vögel, Singvögel mehr. Weißt du, da braucht kein, die Natur braucht kein Wachstum. Jetzt reift alles. Da wird auch nicht mehr gebrütet. Man hat verschiedene Arten von Musik vorgespielt in den Gewächshäusern und man hat festgestellt, wenn man die Frequenz der Singvögel hat, dann wächst alles. Hast du die Frequenz des Heiligen Geistes? Bist du in der Stimmung, wie der Geist Gottes uns leitet, Gott zu loben und zu preisen? Sie haben die Musik von Rock'n'Roll genommen, da ist nichts gewachsen, im Gegenteil, da sind die Blätter hängen, haben die Blätter fingen an zu hängen. Die haben dann andere Musik gespielt und so weiter. Und erst als sie so Sinfonieklänge vorgespielt haben, harmonische Klänge, plötzlich die Natur im Gewächshaus ist aufgewacht. Bei uns, mein Vater, ich weiß nicht, ob das wahr war oder nicht, aber der hat immer so sein Kofferradio im Stall gehabt beim Kuhmelken. Dann sagt er, weißt du, die Kühe, wenn Musik gespielt wird, geben mehr Milch. Kann sein, ich weiß es nicht, ich habe nicht nachgeprüft. Aber diese Leute wussten manchmal mehr. Weißt du, wenn ein Bauer aus Kärnten, den ich mal im Gottesdienst hatte und der sich bei uns bekehrt hat, kommt nach Hause, schreibt mir danach eine Weile einen Brief. Weißt du, jetzt haben sogar die Tiere im Stall gemerkt, ich habe mich bekehrt. Und zwar an was? Ich singe jetzt im Stall. Und natürlich, da ist so vieles anders im Stall geworden plötzlich. Da flucht er nicht mehr, jetzt singt er im Stall. Preis Gott. Harmonie ist ein Geschenk Gottes. Und du musst einfach das nur annehmen und in deinem Leben wirken lassen, auswirken lassen. Auspacken, diese Harmonie Gottes, dich dafür zu entscheiden. Der Teufel ist ein Durcheinanderbringer. Der bringt nur Disharmonie. Der bringt Christen gegeneinander. Der bringt Menschen, Völker, Nationen gegeneinander. Disharmonie. Und als die Disharmonie in der Urgemeinde in Jerusalem eintrat, und deshalb, Geschwister, ist es so wichtig, dass die Gemeinde einheitlich ist und einstimmig ist und dass wir miteinander eins sind in allem, was wir tun und nicht tun. So, als die Gemeinde uneins wurde in Jerusalem, als sie anfingen zu meckern und murren und zu kritisieren, da hörten die Wunder und die Zeichen auf. Da hörte die Gegenwart Gottes auf. Verstehst? Denk dran. Was passiert, wenn du in deiner Gemeinde meckerst und murrst und unzufrieden bist, dann soll es lieber schnell nach Hause gehen und uns nicht versauen. Und nicht andere Gemeinden versauen, wo du es auch hingehst. Denn diese Trichinen trägst du überall hin. Es ist so wichtig, dass wir ausgeglichen, ausbalanciert sind. Wenn Friede mit Gott, dann hören die ganzen Misttöne und Mistklänge auf. Dann wird gepiepst und da kommt eine Schwingung, verstehst du? Dann ist Frühling, die Natur wächst wieder. Beobachte das, nur beobachte. Wer klagt, der schadet sich nur selbst. Wer klagt, schadet sich nur selbst. Weißt du, sein Inneres wird heruntergezogen. Harmonie baut einen auf. Nicht zufrieden sein ist die Mutter aller Sünden. Nicht zufrieden sein. Alle Sünden, nicht zufrieden sein, Unzufriedenheit löst Angst, betrübt die Seele, ist ein Werk Satans, Unzufriedenheit. Siehe Jesaja 14, Vers 12 und die folgende Verse, weiß der Teufel ist unzufrieden. Was? Er war der Schönste, er war der helle Morgenstern, aber nein, er war zu unzufrieden mit dem, was der liebe Gott aus ihm machte. Ich will noch höher, noch mehr. Unzufriedenheit erzeugt Ärger, Zorn, Eifersucht, Neid, Kummer, Sorgen. Verstehst, all das wird ausgelöst, du bist nicht mehr glücklich, weißt du, du bist ärgerlich über dies und jenes, das nicht so klappt. Ich werde zufrieden, wenn ich anfange, Gott zu preisen. Das ist bei uns. Und Jesus sagt in Johannes 16, Vers 33, solches habe ich zu euch geredet, auch dass ihr Frieden habt. Frieden in einer Welt voller Trübsal, dass ihr getrost seid. So habe ich geredet. Und der erste Schritt ist der Harmonie, lebe in Harmonie, das ist die Botschaft. Akzeptiere, wer du bist. Nummer 1. Akzeptiere, was du hast. Verstehst? Akzeptiere, was du hast. Akzeptiere, wie es dir geht. Und du wirst merken, dass du plötzlich zufrieden und dankbar bist. Akzeptiere in dem allem, was du hast. Dann kann Gott beginnen, wieder neu, dass du sprießt, dass du wieder ausschlägst und dass du wieder vorwärts gehst. Solange du störrisch, trotzig, bockig, unduldsam, unzufrieden bist, wirst du unglücklich sein und krank sein und womöglich auch noch sterben, wenn es nicht aufpasst. Danke Gott für das, was du hast und sei zufrieden. Auch wenn du wenig hast. Fang an Gott zu danken. Ich werde nie vergessen, ich bin in Jugoslawien, irgendwo da an der rumänischen Grenze und wir besuchen da ein Ehepaar, eine Familie, die haben 10 Kinder oder was weiß ich, was sie da hatten und die waren sehr arm, sehr arm. Und die hatten nur ein Glas Wasser oder nur ein Wasserglas. Die haben nicht so viel Geschirr gehabt. Und dann nimmt der Vater das Glas und sagt, Vater, ich danke dir, dass wir so viel haben. Und am Tisch waren da eine Essiggurke und ein bisschen Speck. Da habe ich gedacht, guter Mann, du weißt gar nicht, wie es in Deutschland bei uns ist, was wir alles haben. Da wissen wir nicht manchmal, auf solcher Tasse wir trinken sollten. Vater, ich danke dir, dass wir so viel haben. Und er war glücklich. Der war glücklich mit ein bisschen Speck und eine Essiggurke, eine Salzgurke und ein Wasserglas. Und alle tranken wie beim Abendmahl aus dem gleichen Glas und wurde wieder nachgefüllt. Vater, ich danke dir, dass wir so viel haben. Gott kann was in unserem Leben tun, wenn wir zur Ruhe kommen, zum Frieden kommen, zufrieden sind, dankbar sind. Und da kann was Neues beginnen. Halleluja, da kann der Heilige Geist an uns arbeiten. Da können wieder Wunder und Zeichen geschehen. Da kann Heilung stattfinden. Preis Gott, lass uns aufstehen und lass uns in die Gegenwart Gottes gehen. Vater, ich danke dir, dass du uns zur Ruhe bringst, zur Harmonie bringst, zum Frieden bringst, zur Gelassenheit bringst und dass wir sagen können, mir ist wohl in dem Herrn. Herr, ich danke dir und ich preise dich, dass du den Klugen und Weisen verborgen hast, aber die Spatzen, die kleinen Vögelchen, die wissen das, wie man Natur wieder herauslockt zum Leben, durch Loben und Danken und Preisen und Zwitschern. Herr, hilf uns, dass wir wieder anfangen, fröhlich zu sein. Aber das muss innen drin bei jedem Einzelnen bei selbst anfangen. Wir müssen selbst zu uns zurückkehren und selbst in uns das entdecken. Das ist meine Freude, dass ich dich erkenne, dass ich für dich lebe, dass ich für dich da sein kann und dass du mich erlöst hast durch die Gnade, durch deine Liebe, durch deinen Sohn Jesus Christus. Halleluja. Amen.